zwar der Hebel von plus minus null Profitabilität, 10 Millionen Umsatz zu knapp 20 Millionen Umsatz, top profitabel. Haben wir schon geschafft, mal über 200.000 an einem Tag Umsatz zu machen, ohne Probleme, ohne Aktion, nur durch...
Was hat euch dazu geholfen, so die erste Million zu knacken?
Falten, Anti-Aging, Riesenmarkt. Gehst du mit Hyaluron rein, ist nichts mehr Besonderes, Hyaluron auszusprechen. Gehst du aber hin, es ist Bienengift, dann klicken die Leute. Anti-Aging-Serum haben wir es geschafft, innerhalb von, ich glaube, knapp einem Jahr. Bei Amazon sind wir Platz 2 unter allen Serien für Augen. Die anderen sind L'Oreal. Das sind die ganz Großen, ne? Ich glaube, wir haben schon 7 Millionen Umsatz gemacht, da waren wir immer noch zu dritt.
Wahnsinn. Wie fühlt sich das alles an, dieser Raketenstart im Business? Das waren jetzt wahrscheinlich so um die 4 Jahre, ja. Von 0 auf 30 Millionen. Wenn du deinen Onlineshop auf das nächste Level bringen willst, dann bist du hier im Ecom Secrets Podcast genau richtig. Denn ich lüfte die Geheimnisse und Insider-Informationen der erfolgreichsten B2C-Brands, sodass du mehr Wachstum und Gewinn mit deinem Onlineshop erzielst und vor allen Dingen dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Florian, ich grüße dich. Herzlich willkommen im Ecom Secrets Podcast. Ich glaube, wir haben es öfters versucht, dass du hier in das schöne München, in das Studio hier reingekommen bist. Wir haben es finally geschafft. Ich freue mich vom Herzen. Wir kennen uns online schon eine ganze Weile, jetzt in person. Deswegen herzlich willkommen hier in München im Podcast.
Danke für die Einladung und sorry, dass es so lange gedauert hat. Ich hatte gestern noch einen Podcast. Ich sag's dir 1:1 derselbe Spruch. Es tut mir so leid.
Du, vollkommen in Ordnung. Ihr seid am Wachsen, ihr seid erfolgreich. Man bekommt es ja mit auf LinkedIn, auf Instagram. Auch von deiner Frau bekommt man das alles mit und deswegen seid ihr vergönnt. Ich kenn's selber, wenn man busy ist, dann hat man wenig Zeit.
Aber München ist so schön. Wir sind oft in München, können wir ja später drüber reden. Wir haben ja auch ein paar Projektpartner, wie zum Beispiel Teleshopping Co. Das ist auch der Grund, warum ich heute da bin, in München. Und ich liebe es hier. Also wäre meine zweite Heimat, wenn ich jetzt umziehen würde oder wenn ich mir noch was aussuchen würde, dann wäre es München in der Tat.
Ihr seid in Mannheim.
Mannheim.
Mannheim. Auch, glaube ich, vorletztes Jahr umgezogen, gell?
Anfang letztes Jahr sind wir umgezogen von meiner kleinen Eigentumswohnung, 65 Quadratmeter aus Landau. Landau ist so ein 50.000 Einwohner. Ich nenne es mal Kaff. Ich finde es total romantisch dort und schön. Ja. Aber wir mussten weitergehen in ein größeres Office und dann sind wir in einen 130 Quadratmeter. Nach ungefähr einem halben Jahr, dreiviertel Jahr sind wir dann auf ein 250 Quadratmeter Office nach unten gewandert, von der zweiten Stock ins erste. Konnten wir komplett umbauen mit unserem Investor zusammen. Mega geil. Und jetzt haben wir vorletzte Woche die Zusage gegeben, weil gegenüber ist die Postbank rausgegangen. Mhm. Und jetzt können wir quasi den Wanddurchbruch machen und gehen auf 500 Quadratmeter Ende des Jahres.
In so kurzer Zeit. Ey. Crazy.
Und ich hab mir nach Landau geschworen, das ist mein letzter Umzug. Dann, wie ich in Mannheim oben war, habe ich gesagt, ich mache keinen Umzug mehr mit. Dann sind wir nach unten gezogen, Anfang des Jahres. Dann habe ich gesagt, that's it. Wir kriegen hier 20, 25 Leute rein. Das reicht vollkommen. Ja. Jetzt sind wir mit dem Umbau von der Anna-Fläche.
Wie viele Leute seid ihr?
Also noch überschaubar. Also wir sind jetzt seit dem Monat 18. Aha. Aber wir haben schon gesigned für den nächsten Monat 2 Leute und für den Monat drauf nochmal eine Person.
Okay.
Wir haben so vom Organigramm her, wenn man das jetzt mal so ganz klassisch sieht, sind wir so Ende des Jahres bei 25 bis 30 Personen. Das ist der Plan. Und damit wir halt auch weiter wachsen können und nicht alle quasi in so einem Raum wie hier dann irgendwie zu 12 drin hocken und dann so sitzen, haben wir uns halt gleich gedacht, hey, jetzt schaffen wir Space für bis zu, ich nenne es mal 40, 50 Leute, cool, auf engem Raum und auf ein bisschen breiten, schönen Raum so um die 35.
Sehr cool. Geil, nice. Ja,
ging schneller als gedacht, 4 Jahre.
Ja, aber dazu kommen wir ja heute, deswegen freue ich mich so auf die Podcast-Episode, denn wenn man nicht hinterm Mund lebt in der E-Commerce-Szene und auf LinkedIn unterwegs ist oder auch so ein bisschen auf Instagram unterwegs ist, du teilst ja dann doch viel.
Ja.
Und ich nehme das ja alles wahr auf LinkedIn und ich finde es sehr, sehr beeindruckend, wie schnell ihr da auch gewachsen seid und was du auch so alles teilst. Und da werden wir heute ein bisschen reingehen. Und hier auch, du hast uns, also auch vor allen Dingen meiner Freundin und mir, kleine Geschenke mitgebracht, Produkte von euch. Da können wir vielleicht nachher auch ein bisschen drauf eingehen.
Ja.
Und vielleicht magst du mal ganz kurz einen Quick Rundown geben. Was ist eigentlich Beedrop? Ihr macht was mit Bienen, weiß man so.
Ja, also vor 4 Jahren meine Co-Founderin und Ehefrau und ich, wir haben gemeinsam Beedrop gegründet. Wir machen Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika im Bereich Bienenerzeugnisse. Das bedeutet, die Biene, ich sage immer, die macht noch mehr als nur Honig. Jeder weiß, dass die Biene natürlich Honig herstellt oder halt quasi generiert. Und die Biene macht noch viel, viel mehr. Die macht Propolis, die macht Gelée Royale, die macht Bienengift, Blütenpollen. Also es gibt ein breites Spektrum, was Bienen quasi machen und erzeugen können. Und wir haben es dann relativ schnell gemerkt, dass so manche Erzeugnisse da drin wie Propolis extrem gut für ich nenne es mal Hautbedürfnisse sind, in Health Claim konform weiterhin den Raum zugelassen. Und und wir haben herausgefunden, dass es sehr, sehr gut bei meiner Frau bei Neurodermitis geholfen hat. Und dann haben wir gesagt, warum ist eigentlich das ganze Thema Propolis und Co. nicht genauso bekannt wie Honig, weil es ist genauso potent, extrem spannend, was man damit machen kann. Und dann ist das erste Produkt quasi entstanden, das war eine Propolis-Tinktur und wir sind mal gestartet. Das heißt, Ideefindung von meiner Frau, sie hat mich auf Propolis gebracht, sie kannte Propolis, ich kannte es gar nicht, war irgendwie im Juli 2020. Im Dezember war die UG-Anmeldung, also die Gründung. Und im März 2021 war Go-Live vom Online-Shop mit den ersten vier Produkten, glaube ich.
Was waren die ersten vier?
Das war auch ein bisschen blöd von uns. Wir hatten, es gibt verschiedene Stärken für Propolis. Wir haben einfach verschiedene Tinkturen gebracht mit verschiedenen Stärken und verschiedenen Adaptern obendrauf, also so zum Sprayen oder eine Tinktur als Pipette und dachten, ja, das wird schon jeder checken. Das hat natürlich, also das war sehr schwierig, sehr viel Erklärung mit allem drum und dran, sind dann schneller auf Kapseln gegangen, weil es einfacher zu verstehen war. Okay, ich nehme das für innen, alles ist gut. Und dann ging das ruckzuck. Also wir haben immer noch kein großes Produktsortiment. Wir sind, glaube ich, bei 16 Produkten. Im Online-Shop sieht es nach mehr aus. Wir haben viele Bundles, Sets. Das können wir später ein bisschen drüber reden. Das ist alles wegen Marketing, ganz klar. So im Kern haben wir eigentlich quasi nur so 15, 16 Produkte. Und sind eigentlich jetzt erst stark gewachsen, auch in dem Produktsortiment, weil wir jetzt auch eine Produktmanagerin geheiert haben, die uns da sehr, sehr viel unterstützt. Und aber eigentlich waren es so die Konsens oder das Produkt, die Propolis-Tinktur war das allererste Produkt und damit haben wir gestartet. Und unser Ziel war es immer, jeder Haushalt in Deutschland braucht eine Propolis-Tinktur, weil es so der Allrounder ist. Da ist für 1000 verschiedene Varianten, es gibt 1000 Studien über von Magen-Darm-Themen bis zu Hautthemen und es ist einfach, also ich sag immer, wenn mich jemand fragen würde, was für ein Produkt würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen, wo dann nur du bist für ein paar Jahre, dann wäre es die klassische Propolis-Tinktur. Weil die einfach verdammt ergiebig ist, verdammt das Allrounder. Also ich liebe das Produkt, ich liebe meine Produkte.
Du brennst dafür, das spürt man richtig
aber auch,
das
Mikrofon. Aber auch bei LinkedIn und so weiter. Es ist so, ich finde es so geil, aus einer Nische heraus, die so Nische, also wir reden von Reformhaus-Nische.
Ja,
das ist so ein Produkt ohne schönes Design, vom Imker um die Ecke quasi gemacht. Und wir haben gesagt, wir müssen das salonfähig hinbekommen. Das muss doch jeder verstehen, was da hinten dran hängt. Das ist so ein Potenzial. Und dann ging es halt los. Also ich habe es mir einfacher vorgestellt. Ich habe viel Marketing-Background. War doch so ein sehr, sehr schwierig auf jeden Fall.
Okay, ich möchte da noch mal ein bisschen reingehen und ein bisschen auseinandernehmen.
Ja, voll.
Ich liebe die Energie. Also du bist on fire, das ist perfekt. Du hast gesagt, deine Frau hatte was mit der Haut.
Ja, Neurodermitis. Schon immer, eh und je.
War das dann auch der ausschlaggebende Punkt, wo ihr gesagt habt, hey, wir gucken mal, was gibt's am Markt, was könnte da helfen?
Außer Cortison. Das ist so der klassische Weg, Cortisonsalben. Das kriegst du, wenn du zum Hautarzt gehst, ganz klassisch. Hilft auch, also hilft enorm. Machst das Ding drauf, ist dann in ein, zwei Tagen dein Neurodermitis weg. Setzt du es wieder ab, kommt zurück. Wieder. Und das Problem ist, dass die Pigmentierung aus der Haut genommen wird mit Cortison. Das heißt, du kriegst weiße Flecken, die nie wieder weggehen, weil die Haut quasi die Pigmentierung verliert. Das ist ziemlich krass, habe ich auch gar nicht gewusst, weil ich hab keine Hautkrankheiten, gar nichts. Mal ein Pickel oder so, okay. Und das Propolis-Thema war so, also ich habe schon vorher was gegründet gehabt. Ich war im App-Bereich unterwegs, danach habe ich eine Marketing-Agency gehabt für Performance-Marketing. Weit kleiner als das, was ihr da bewegt und so weiter. Und danach ein Marketplace für CBD-Produkte, also sowas wie Amazon für CBD. Das war auch ziemlich spannend, aber es hat halt alles nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, also meine damaligen Geschäftspartner und ich. Und da habe ich meine Frau, die Bee, kennengelernt, also Betül, aber ihren Spitznamen, seit sie ein kleines Kind ist, ist Bee, wie die Biene. Das ist jetzt wieder völligster Mindfuck auf jeden Fall.
Passt komplett zur Brand.
Ja, viele denken, das ist ausgedacht, aber ich weiß es halt wirklich so aus der Schulzeit, 6. Klasse, dann steht da wirklich so in so einem Heft, hallo, ich bin die Bi, und ich dachte mir nur so, Alter, das glaubt dir niemand, wenn du das erzählst, niemand. Aber ist so gekommen und die hat mich immer sehr, sehr supported bei allen Dingen, die ich gemacht habe. Und irgendwann habe ich schon mal gesagt, eigentlich müssen wir was zusammen machen. Dann hat sie gesagt, ja, lass doch was gründen. Und sie war Student zu dem Zeitpunkt, also Studentin für Psychologie.
Das war 2020?
Das war 2020, okay. Und dann waren wir da gehockt und haben gesagt, was könnte man denn machen? Dann kam Corona, Lockdown, sie hat ihren Studentenjob beim Mediamarkt verloren, weil halt alles zugemacht hat, ne? Also volle Programm. Dann haben wir da gehockt in meiner kleinen 65 Quadratmeter Wohnung und haben recherchiert. Und ich habe nebenbei halt mein Business gemacht, habe ja Geld verdient. Und dann hat sie irgendwann abends gesagt, wie wäre es mit Propolis? Und ich so, was? Und dann sie so, Propolis? Und ich so, was Propolis? Wie, du kennst das nicht? Kurz gegoogelt, pennen gegangen, morgens aufgestanden um 4 Uhr. Immer wenn ich so hype bin, bin ich so ein ganz, ganz extrem ekelhafter Frühaufsteher. 4 Uhr an den Laptop gegangen, Studium mir rausgesucht, dann habe ich mir ein paar Bücher bestellt, dann kamen die ein paar Tage später, ich gelesen, ich so, verdammte Scheiße, was ist das für ein geiles Produkt, warum kennt das niemand? Und dann habe ich meine Mutter angerufen, ich so, kennst du Propolis? Sie so, ja klar, so als Kind benommen, wenn du erkältet warst, hast du Propolis von mir bekommen. Ich so, what the fuck? Und dann habe ich meine Kumpels gefragt. Die so, Propolis, keine Ahnung, was Propolis ist. So, es ist so zwischen Generation Mama ja. und mir, und ich bin 33, meine Mutter, keine Ahnung, 60 so. Da irgendwo dazwischen sind halt diese, ich nenne es mal Schätze, verloren gegangen. Hm. Und das war dann so, da war ich gefixt. Dann war ich wirklich so, boah, das Ding, das muss. Und dann, wer liefert was? Ein paar Lieferanten rausgesucht, erst Gespräche geführt, losgegangen und dann, let's go.
Okay, Propolis.
Ja, Propolis.
Propolis.
Kommt aus dem Griechischen.
Ich wollte es gerade sagen, hast du griechische Wurzeln auch ein bisschen?
Nein, gar nicht. Nee. Ich seh zwar nicht aus wie ein Alman, bin aber 100% Alman, komplett.
Okay. Und das kommt aus Bienen raus?
Ja, aus Bienen. Also die Biene sammelt Pollen überall.
Ja.
Und kann mit eigenen Enzymen quasi Propolis entstehen lassen. Das ist wie ein Schutzschild für die Biene. Das bedeutet, du musst dir vorstellen, im Bienenstock leben 50.000 Bienen auf kleinstem Raum, extrem klein. Der Bienenstock ist zu 99% komplett steril, viral, also quasi antiviral und frei von Bakterien und Co. Und das liegt daran, weil die Biene, obwohl die den ganzen Tag rumfliegt und alles Mögliche macht, über den Propolis-Teppich läuft, bevor die in den Bienenstock reingeht. Da ist vorne dran so eine kleine Kruste, das erkennt man als Laie überhaupt nicht, habe ich auch nicht gewusst, was das ist. Und die läuft da durch mit ihren Füßelchen und dann quasi wird sie gereinigt und geht dann in den Bienenstock rein und ist dann frei von allen möglichen Bakterien und Co. Mhm. Oder wenn jetzt eine Maus etc. in den Bienenstock reinkommen würde und stirbt, also sie können die töten mit Bienengift, ganz klassisch, ne? Die Biene stirbt auch nicht dabei, wenn sie Bienengift abgibt, das ist ein Aberglaube.
Okay.
Beim Mensch passiert das, weil die Membranschicht so stark ist, dann zieht die ihr Hinterteil mit raus. Aber in der Natur, die Biene sticht, gibt Bienengift ab, produziert neues Bienengift, ganz normaler Vorgang, wie bei einer Schlange etc. auch, aber das wissen viele Leute.
Ja, irgendwie aus der Schule dachte man ja, immer so, ja, Biene, stirbt dann, tot, ja?
Logisch,
genau, ja,
so. Einmal. Und wenn die Maus tot ist im Bienenstock, dann wird die quasi mumifiziert mit Propolis, damit die haben keine Kraft, die Maus rauszubewegen, das funktioniert nicht. Wenn die anfangen würde zu wesen, verwesen, dann würde die quasi im Bienenstock, würde die halt extrem viel Schaden anrichten, deswegen wird die mit Propolis ummantelt. Und dann passiert nichts mehr in dem ganzen Bienenstock. Und genau das ist halt die Wirkung hinten dran, dass man, also es sind zigtausend Polyphenole, Flavonoide drin, die sind sehr, sehr gut, kennt man auch aus Traubenkernextrakten und so weiter, das sind sehr gut für die Gesundheit, sehr gut für Immunsysteme, für Halsschmerzen, aber auch für Magen-Darm. Und, das haben wir halt über ein, zwei Studien herausgefunden, auch für Neurodermitis, Ekzeme und andere Hautkrankheiten. Und die Bi hatte wieder einen unfassbaren Schub zu dem Zeitpunkt. Also ihre Hände haben, ich weiß nicht, ob du schon mal Neurodermitis-Hände gesehen hast.
Ich habe schon welche gesehen, ja.
Alter Verwalter, ich habe es auch vorher noch nie gesehen. Das erste Mal bei ihr. Und ich wusste gar nicht, dass irgendwie jeder Zweite in Deutschland an einer Hautkrankheit erkrankt ist. Und in der Regel wird halt immer Cortison verwendet. Und wir haben dann was über Propolis gelesen, haben eine Tinktur im Internet bestellt. Sie hat sie drauf gemacht. Das Neurodermitis war nach 2 Tagen weg. Und
wild.
Es ist bis heute nicht mehr gekommen. Also wenn ein Schub kommt, ein Schub kann immer wieder kommen, Propolis drauf, 1-2 Tage später erledigt.
Zack, weg.
Und vor war das halt Cortison schmieren, ins volle Programm. Und so hat dann diese Reise und diese Motivation, ey, das ist geil, das ist mehr als nur Marketing, da ist was hinten dran, das ist ein Produkt, ein Market Fit, geht zurück bis auf die Geschichte von Ägypten. In Ägypten wurde schon Propolis verwendet. Dann habe ich gedacht, ey, das ist eine Story, Alter, das ist eine Story, die kriegst du vermarktet, du hast ein Produkt, wo man auch halten kann, das Versprechen, das ist mir ganz, ganz wichtig.
Safe.
Gerade heutzutage, Neukundengenerierung ist nicht mehr ganz so günstig, wie es mal war.
Ja, ja.
Und dann war das für mich klar, hey, das Ding, das wird klappen. Dann kamen halt die Probleme, dass so eine Tinktur 15 Euro nur kostet und der AOV scheiße ist, ne, das sind ja die anderen Themen, aber erstmal so per se, Produkt-Market-Fit war für mich Checker, müssen wir bloß noch an den Mann kriegen, dann funktioniert das Ganze.
Und du hattest quasi vorher schon viel Vorerfahrung im Marketing. Du hast gesagt, ja. Du hattest mal eine Agency, du hattest mal ein anderes Projekt. Wann hast du allgemein gestartet so mit Unternehmertum?
Boah, ich habe eine Ausbildung gemacht als Großhandelskaufmann nach der Schule. Die hat mir nicht so viel Freude gemacht. Das war im Baustoffhandel.
Okay.
Die Kunden dort waren immer sehr, sehr aggressiv und immer sehr genervt von allem, was sie in ihrem Leben machen. Keine Ahnung, warum das so war. Aber ich war da nicht so wirklich willkommen, also von meiner Seite aus so. Aber ich habe es halt durchgezogen und war da auch der Letzte, der gekommen ist morgens und der Erste, der gegangen ist abends. So. Und wenn ich ein bisschen irgendwie Halsschmerzen hatte, dann war ich halt um eine Woche krankgeschrieben, weil ich gar keinen Bock auf meine Ausbildung hatte. Und dann bin ich ein halbes Jahr nach Kanada gegangen. Und als ich von Kanada zurückkam, während Kanada, habe ich gemerkt gehabt, Alter, das Leben hatte noch ein bisschen mehr, wie dass ich jetzt 40 Jahre lang es hasse, meinen Job auszuführen. Mhm. Und dann bin ich zurückgekommen, habe mich beworben und dann habe ich mich als Großhandelskaufmann beworben. Und dann hat mir mein damaliger Chef, Grüße gehen an Thomas Glatz raus, hat er gesagt gehabt, Ja, du, ich will meiner Frau einen Online-Shop machen. Es war ein Großhandel für Schläuche und Schlauchtechnik, also sowas wie Feuerwehrschläuche und für Gartenschläuche, also so Großhandel. Und er hat gesagt, er würde gerne einen Online-Shop machen. Das war gerade zu 2013.
Gab es da schon Shopify?
Es gab noch kein Shopify, gab es schon, aber war nicht bekannt. Es war damals Magendo, war das normale Ding, ja. Magendo 1. Damit bin ich groß geworden sozusagen im Online-Marketing oder im Online-Handel. Wir hatten irgendwie so eine Warenwirtschaft, die war so eine selbst zusammengewürfelte Lösung, die ist heute professionell, aber das war damals echt so alles Neuland. Und ich war der erste Mitarbeiter sozusagen in dem Online-Shop-Thema und habe gesagt, hey, finde ich interessant, habe ich Bock drauf. Und es gab noch keine Facebook-Ads, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Google-Ads gab es schon, weil damit haben wir begonnen. Erzähle ich gleich. Amazon-Ads gab es noch nicht. Amazon war wirklich so, geiles Listing, du hast verkauft wie gestört.
Ja.
Scheiß Listing hat nicht verkauft. Ads war weit entfernt. Und damals war schon das mega groß von meinem damaligen Chef. 15% Provision, die Halsabschneider und so weiter.
Und jetzt überlegen wir heute.
Junge, Alter, Junge, 15% ist das, was eh kommt, ne? Da kommt alles drüber hinaus. Ja. Und dann war ich da gehockt und dann ging mein erster Tag los und dann hieß es, mach mal. Und dann habe ich gesagt, was soll ich machen? Wir brauchen Bestellungen, gehen jetzt online, du ladest das jetzt mit. Und dann habe ich den Online-Shop mit aufgebaut, von Grund auf. Und habe noch die Pakete gepackt nachmittags. Also morgens habe ich quasi mein Zeug da gemacht, Bestellung ausgedruckt, mich reingearbeitet, reingefuchst. Und es wurde dann immer krasser und es wird immer größer. Im Schluss hatten wir 4, 5 Lagermitarbeiter. Dann auch einen Vorgesetzten im Lager, wo das dann geleitet hat, mir dann als Direct Report quasi zugearbeitet hat. Ich habe das Online-Marketing aufgebaut, Google AdWords aufgebaut bei 2-3 Cent per Klick und so weiter. Das war auch schon geisteskrank.
Wilde Zeiten.
Ja, und lief ganz gut, haben irgendwann dann auch die erste Million pro Jahr gemacht. Das war so ein Meilenstein, wo wir alle gesagt haben, geisteskrank, was passiert hier gerade? Und dann war das irgendwie aber alles nicht mehr so, das für mich so der Drive, weil geil, ne? Aber da geht doch noch mehr. Und ja, ich hatte da jede Freiheit. Ich hatte schon Homeoffice, da gab es noch kein Homeoffice in der Szene. Ne? Also ich durfte daheim arbeiten, wenn ich wollte und so weiter. Und habe gesagt, da muss doch noch mehr gehen und für andere. Und dann habe ich die Idee gehabt, zu sagen, wie wäre es zu gründen, was Eigenes zu gründen. Und dann hat mein damaliger Chef gesagt, weißt du, Flo, es war immer klar mir, du bist der Unternehmer im Unternehmen. Der ist super stark, super strong für den Aufbau, aber der Tag wird kommen, da gehst du. Und der Tag ist jetzt da, weil jetzt kündigst du bei mir. Und ich hab fast geflennt bei der Kündigung, weil es war eine Familie, ne? Aber
super emotional.
Ich wollte fucking mehr. Da ging auch mehr einfach. Und da habe ich mit zwei Kumpels eine App gegründet, eine Freundschafts-App, sowas wie LaVou, bloß auf Freundschaftsebene mit Charaktereigenschaften, war ganz cool. Haben Programmierer über Nacht eine Nebelaktion dann auch für uns gewinnen können, der für uns das Ding programmiert hat. Haben dann auch irgendwann die ersten 10.000 Nutzer generiert über Google Ads, also über Mobile Google Ads. Das war so ein anderes Modell, war so ziemlich cool trotzdem. Haben viel Werbung auch gemacht in diesem ganzen Porno-Traffic-Zeug. Habe ich mich vorher reingearbeitet.
Okay, wild.
Wusste auch gar nicht, wie das geht. Aber das Problem war, dass du eine Freundschafts-App ist quasi wie eine Dating-App gleich behandelt im Markt. Und du durftest keine Ads schalten bei Meta, das war verboten. Und bei Google war es auch ganz schwierig, aber du durftest halt mobile quasi durftest du werben und bei den Pornoseiten durftest du halt wirklich werben. Dann haben wir halt so versucht, so Gorilla-Marketing zu machen, zum Beispiel länger als der Sub und dann halt so ein Bild und so weiter, damit man halt die Leute auf so richtig scammy-mäßig halt in den Funnel kriegen. Aber haben 10.000 Nutzer gemacht, ein paar Euros geil verdient und irgendwann aber haben wir auch gemerkt, der Drive vom Programmierer ist nicht da und so ein Ding lebt vom Programmierer, der muss Drive haben, der hat eine geile Stelle bekommen, beim großen Konzern, hat gesagt, die Chance will er nicht irgendwie vergehen lassen. Da habe ich gesagt, hey du, that's it. Und dann haben wir ihm die App dann verkauft, weil er wollte nicht an jemand externen verkaufen. Wir haben irgendwie 10.000 Euro geboten bekommen.
Ja.
Und dann hat er gesagt, nein, das ist mein Leben, das ist meine Leidenschaft. Und wir so, ja, dann musst du dich entscheiden. Und dann hat er gesagt, nee, Grohe, da hast du Grohe gegangen, Grohe ist mir wichtiger. Und dann hat er uns 5.000 Euro überwiesen und hat 100% der UG gekriegt. Und,
okay. Gibt's die noch?
Letztes Jahr hat er so liquidiert. Also hat's aber echt noch lange durchgezogen, jahrelang. Aber krass, da ist nichts mehr passiert, hat kein Marketing, nichts mehr gemacht. Aber er wollte sich nicht lösen, weil er wahrscheinlich echt etliche 100 Stunden da rein investiert hat.
Sein Baby.
Ja, war aber unser Baby, aber bei UG-Anmeldung, ich war beim Notar, Riesentisch, wir jungen Kerle mit, keine Ahnung, 19, 20 Jahre, und dann schreibst du so ein Ding, du hast gedacht, bist Millionär danach, weil du die UG angemeldet hast.
Das wäre geil, wenn es
so wäre. Ja, so fühlt man sich für einen kurzen Moment. Und dann war das Ding rum und dann ging es weiter mit einer Performance-Marketing-Agency.
Ja.
Habe ich mich auf Google Ads vor allem spezialisiert und Amazon Ads, weil mir das sehr, sehr gelegen hat. Hab dann mit einem Kumpel zusammen das gemacht, der kam dann später mit dazu, der war für Meta ziemlich stark und strong so in dem Bereich und haben dann auch relativ schnell, sind wir auf 200-250k Jahresumsatz. Wir waren zu zweit, kein Büro, keine Mitarbeiter, stark, nur zwei Laptops.
Gute Marge.
Also die Marge war geisteskrank, erstes Auto geleased und so weiter und immer noch halt sehr bodenständig geblieben, aber Alter, da hast du mal gemerkt, wie Geld funktioniert, ne? Bin dann auch schnell auf diese Fähre, so 10k Gehalt plus. Ja. Ab dem Zeitpunkt habe ich auch immer gelesen in meinen Büchern, wo ich mich so weiterentwickelt habe, wenn du mal so eine Stufe an Gehalt erreicht hast, dann macht es auch nicht mehr aus, ob du 10 oder 20 verdienst. Weil mit 10 plus netto nach Steuer, dann hast du es eigentlich geschafft, sozusagen. Du kannst dir sozusagen alles leisten, weil der nächste Sprung ist dann, da bringen die auch keine 20 was, dann brauchst du 30, 40, 50. Weißt du, wie ich meine? Dann muss es noch viel höher gehen. Und das hat mich viel beruhigt, auch in dem Case beruhigt, dass ich mich konzentrieren konnte auf dieses Business. Aber dieses Agenturding war einfach irgendwann auch nicht mehr so ganz meins, weil ich immer gedacht habe, hey, der gibt dir einen Kunde vor. Wir hatten Kunden, ganz viele so Kleinkunden, so 5.000 Euro Budget, 1.000 Euro Budget für den Monat. Und da warst du da gehockt und da waren ROAS irgendwie 11. Also wirklich 11 Neukunden ROAS. Völlig,
wo man eigentlich
aufdrehen. Wenn ich heute 11 ROAS hätte, sky is the limit, ja, da geht nicht mehr. Ja. Und da musst du dich rechtfertigen, dann hieß es, nee, wir haben für das Jahresbudget für Online-Marketing 12.000 Euro dieses Jahr angesetzt.
Wahnsinn.
Ja, wie wollen wir denn die 12 am Monat oder am Tag ausgeben? So, und diese Akte, das kam immer häufiger vor. Und ich wollte ballern und ich habe gedacht so, ich will was erreichen. Und dann ging es los mit Canable, und auch wieder Marketing-Part, war auch wieder scheiße, weil wir durften bei CBD und Hanfprodukte, das sind verboten auf Google, auf Meta. Ja. Zwar, wir haben dann ganz viel, wie nennt man das noch so, Blackhead-Maßnahmen gemacht, sodass wir halt mit anderen Titel gearbeitet haben, damit man dann trotzdem, also wenn wir mit einem CBD-Produkt im Shopping-Feed live waren, Cloaking, wenn wir dann live waren, dann sind die Orders reingeschallert ohne Ende. Aber jeden Morgen war der erste Check, wenn ich aufgewacht bin, Merchant Center reingegangen, okay, alle Produkte abgelehnt, wieder die Cloaking neu aufgearbeitet, das hat mich einen Tag gekostet. Dann ging es wieder 3-4 Tage, Umsatz geschallert ohne Ende, batz, und wieder gesperrt.
Ja.
Und das war halt auch echt, es war so belastend und so abfuckend. Und dann waren wir 6 Gesellschafter, das war auch nicht so geil.
Wow.
6 Gesellschafter, es waren alles coole Leute, hab mit allen heute noch Kontakt, wirklich, mit manchen sogar extrem guten Kontakt, aber 6 Gesellschafter, es ist nicht geil. Tut mir leid. Es ist was anderes, wenn es Investoren sind, aber 6 Gesellschafter, alle, ein Programmierer mit Anteilen, dann Marketer mit Anteilen, dann der wohl Anteil, das ist nicht geil. Ein Designer mit Anteilen, jeder hat eine Meinung, jeder will es zu sagen haben. Wir haben dann auch eine Investmentrunde fast abgeschlossen, haben einen Tag vor dem Signing mit der The Platform Group, mit Dominik Benner.
Okay.
Der ist ziemlich bekannt, macht einen Riesengeschäft, hat jetzt auch Dings gekauft, Kronex gekauft und also war richtig krasse Dinger gehebelt. Ich glaube, die machen über 1 Milliarde Umsatz, wo sie jetzt angepeilt haben. Und den haben wir überzeugen können, richtig geil, waren wir auch dort vor Ort. Und einen Tag vor das Notarsigning habe ich angerufen mit meinem einen Geschäftspartner zusammen und haben gesagt, hey, der Drive ist nicht genug bei uns allen 6 da. Wir haben auch echt viele so Streitereien innerhalb der Gesellschaft und es wäre falsch, das jetzt zu unterschreiben, weil das wird uns richtig Probleme machen in 1-2 Jahren oder kürzer. Und dann haben wir das Ding abgesagt, war richtig angepisst, Dominik. Oh mein Gott, war der angepisst. Und dann, und parallel ging das dann mit B-Drop und mit B-Los. Das war wirklich so zack, 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 zack. Ich kenne auch seitdem nur noch Hustle, nur noch Arbeit.
Ja.
Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Ja,
ich lebe mein, ich habe ein Privatleben, aber Arbeit ist schon
Prio Nummer 1.
Ja, das ist halt, also mit einer Frau zusammen natürlich. Meine Frau ist meine höchste Prio, aber und Familie, aber es ist halt wirklich. Ich kenne nichts mehr anderes, mein Hobby.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn du schon länger diesen Podcast anhörst und hier einige wertvolle Tipps rausgezogen hast, dann freue ich mich über jede Bewertung. Du zeigst mir damit, dass dir der Podcast hilft, sodass ich maximal Bock habe, noch weiter diesen Podcast zu betreiben und dir mehr wertvolle Episoden wie diese hier zu geben. Und das zeigt natürlich auch anderen Online-Händlern wie dir, dass es ein guter Podcast ist, der wirklich auch Mehrwert bringt. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Wilde Reise, aber diese Sachen, die du davor quasi, zum Beispiel das mit der App oder so, du hast ja ultra wichtige Learnings rausgezogen, auch mit deiner Agentur dann. Du hast verstanden, wie Performance-Marketing funktioniert, Google und dann später Meta. Das hat sicherlich zu dem Erfolg von B-Drop mit gut einbezahlt. Wie ging es dann los? Du hast gesagt, ihr habt dieses Produkt hier mit 3 anderen, 4 Produkte.
Ja, war alles so ähnliche Tinkturen.
Ihr seid damit in den Markt rein. Ja. Es ist natürlich ein ultra-competitive Market.
Ja. Ja,
Beauty, Skincare, Beauty, Supplements, Red Ocean vom anderen Stern.
Ja.
Wie seid ihr da reingekommen? Wie geht es?
Oh, wir haben den Online-Shop ja quasi gestartet und haben dann gedacht gehabt, so, hey, ein bisschen Google Ads ist ja simpel, logisch, kann ich aufbauen, ich gehe hin und und mach Search Ads auf Leute, die schon Propolis kennen.
Mhm. Sehr bottom of funnel quasi.
Ja, genau, aber es waren halt jetzt nicht so viele, wo halt schon Propolis tun kannten. Ne? Also der Markt wäre, wenn wir nur in diesem Search-Traffic unterwegs gewesen wären, boah, keine Ahnung, das wären vielleicht, wenn es gut läuft, ein 50k pro Monat Markt geworden.
Ja.
Und dann haben wir gedacht, wir müssen, klar, Meta-Ads war mir nicht so gelegen, wollte es aber dann halt trotzdem ein bisschen mitmachen, damit wir es haben, bevor wir jetzt mit Agenturen reden und so weiter. Und dann sind wir da ein bisschen reingewachsen, aber auch Free Remarketing, also auch, ne, eigentlich immer wieder dieselbe Audience irgendwie targetiert zu versuchen, sie zu überzeugen. Und dann haben wir halt die ersten paar Monate echt ein bisschen rumgestruggelt und auch Amazon war jetzt nicht, also gleich von Anfang an, bin ein Freund davon, so ein bisschen Multichannel zu gehen, aber Amazon war jetzt auch nicht so geisteskrank, da waren Leute dabei mit 400, 500 Bewertungen, wie willst du denn da jetzt erstmal hinkommen, ne? Neues Produkt, neuer Markt, theoretisch noch einer der teuersten, weil wir haben natürlich schon nicht die Marge gehabt, weil wir ja noch gar keine Menge produziert haben. Und da haben wir mal gestartet, ich glaube im ersten Jahr, keine Ahnung, wir haben im März gestartet, ich glaube nach dem ersten Jahr waren wir bei 300.000 Euro Nettoumsatz, was natürlich schon krass ist, ne? Aber es ist halt noch nichts so eben.
Bist du, also seid ihr zwei da all in? Also habt ihr davon dann
schon gelebt? Sie ist komplett all in.
Gelebt,
komplett. Okay. Sie hat alles, hatte eh nichts mehr, hat auch keinen Job mehr großartig gesucht und ist komplett all in gegangen. Hat auch später ihr Studium komplett abgebrochen dann. Und bei mir war es so, dass ich alles runtergefahren habe sukzessive. Die Agentur lief noch weiter, die lief immer noch weiter gut, aber wir haben wenig Neukunden aufgenommen, viel Bestandskundengeschäft gemacht. Und wenn ein Kunde gegangen ist, ist man nicht mehr unbedingt hingegangen, hat sofort einen neuen Kunden da quasi kompensiert, sondern ich habe es halt kompensiert in den B-Drop, aber halt ohne die Entlohnung erstmal. Die B hat sich dann relativ schnell auf 450 Euro einstellen lassen, damit sie halt wenigstens was verdient, was ich auch psychologisch korrekt finde. Haben am Anfang auch den Versand selber gemacht. Wir haben ihre Studentenwohnung umgebaut in so ein Lager halt quasi. War schon lustig. Und bei mir All-In war es, glaube ich, 1,5 Jahre später. Also ich habe schon noch länger gewartet, weil ich wollte natürlich nicht von einem echt guten Gehalt sofort auf irgendwie so, keine Ahnung, ganz, ganz weit runter, weil du willst ja irgendwo auch weiterkommen. Ne?
Ja, safe.
Und wir haben ja auch, also ich gehe auch gerne mal in Urlaub, gehe mal gerne was essen, habe so meine Liebeleien mit ein paar Dingen und so weiter und das kostet halt Geld und da brauchst du auch Geld und ich bin ja nicht irgendwie Unternehmer geworden, auch davor schon, indem ich wieder bei Null anfange, sondern es war mir schon wichtig, das parallel aufzubauen. Das haben wir auch durchgezogen und konnten dann ein Jahr später die Good Brands und die Judith Williams und die Bitterliebe Gründer für uns gewinnen. Und dann haben die bei uns reinvestiert ohne Höhle der Löwen. Also wir haben Judith quasi außerhalb kennengelernt und haben auch gesagt, let's do it. Das war ganz gut. Der Cash-Bestand war halt ganz geil, weil wir damit einfach ein bisschen Marketing machen konnten, auch mal ein bisschen Influencer-Marketing testen konnten und so weiter. Und die ersten Agenturen aufbauen konnten und konnten sagen, hey, wir brauchen Meta, eine Agentur, wir brauchen für Klaviyo eine geile Agentur und so weiter und haben das dann auch durchgezogen. Und dann wurde das Verständnis fürs Marketing halt auch besser. Was brauchen wir? Dann haben wir unsere erste Creme gelauncht, weil die Leute haben dann irgendwann kritisiert, die haben keinen Bock, die Tinktur pur aufzutragen, weil die halt quasi braune Flecken machen kann. Deswegen haben wir dann empfohlen, machst du einfach in eine Creme rein, dann funktioniert das einwandfrei. Dann haben die Kunden gesagt, ja, aber ich habe doch keinen Bock, quasi eine Tinktur zu kaufen, eine Creme zu kaufen, das dann reinzumachen, dann die Creme auf, ich will eine Creme. Ja. Haben wir eine Creme rausgebracht. Dann haben wir gedacht, das geht ja easy.
Okay,
Kosmetik zu launchen in Deutschland ist
dazu geistkrank, Alter. Dazu kommen wir gleich. Ich muss noch ein bisschen auseinandernehmen für die Zuhörer. Wir haben auch ganz viele Zuhörer, die noch lange nicht auf eurem Level sind. Ja, die fangen jetzt gerade an oder die machen vielleicht die erste Million gerade im Jahr. Also noch kleinere Brands.
Glückwunsch aber.
Eine Million ist gut. Was hat euch dazu geholfen, so die erste Million zu knacken? Was waren so deiner Meinung nach rückblickend so der entscheidende Punkt?
Wir haben ganz, ganz früh gecheckt, dass wir auf Bedürfnisse gehen müssen. Es geht nicht um das Produkt per se. Das Produkt braucht eine geile Story. Das Produkt muss quasi funktionieren. Das muss plausibel funktionieren für den Kunden. Also man muss es erklären können, Studien, Wirkweisen, whatever. Aber du musst in Bedürfnisse denken. Als wir angefangen haben, in Bedürfnissen zu arbeiten, kann unterstützen pflegen bei Neurodermitis, kann bei Akne leiten quasi die Pflege unterstützen. Ich rede immer so ein bisschen mit komischen Wörtern, weil das einfach Health-Claim-Verordnung ist. Wir dürfen nicht sagen, dass es heilen kann, das ist auch klar. Wir dürfen nicht das darf nicht lindern. Es unterstützt, pflegend, schützend und unterstützend. Und als wir das angefangen haben, haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir diese Neukunden kriegen, die noch nie Propolis gehört haben. Also wir wollten irgendwann nicht mehr die Leute, die Propolis kennen und überzeugen, dass wir das bessere Propolis-Produkt haben. Das passiert ganz automatisch, wenn du wächst. Wir wollten die Neukunden kriegen, dass die erstmal checken, was ist Propolis, was ist der Manuka-Honig, was ist Gelee Royal. Diese Produkte wie zum Beispiel ein Haaröl mit Zellenwasser, die kamen ja alles viel, viel später. Wir haben angefangen mit Monoprodukte, wir haben eine Tinktur, wir haben einen Manuka-Honig, wir haben quasi Gelee Royal als Kapsel, alles pure Produkte. Dann haben wir angefangen, daraus Komplexe zu machen. Wir haben eine Creme, die ist damals war das Allrounder-Marketing, habe ich das immer genannt, eine Creme, die für 200 Sachen zuständig ist. Das hat super funktioniert. Das funktioniert aber auch nur, ich nenne es jetzt mal, für die ersten 1, 2, 3 Millionen.
Ja.
dann musst du dich wieder spezialisieren, weil du musst dann über das Produktsortiment mitwachsen. Du musst sagen, hey, ein Kunde kauft dir nicht mehr ab, dass eine Creme für Zeolite und für Schmerzen hilft oder unterstützend hilft. Du brauchst theoretisch dann eine Schmerzsalbe und auf der anderen Seite brauchst du halt quasi eine Creme, die für Ekzeme oder zumindest whatever Zeolite quasi ist. Und wenn wir angefangen haben, das nochmal so ein bisschen herunterzubrechen, konnten wir halt mit jedem Produkt 1, 2, 3 Millionen machen. Und so konnten wir halt immer weiter wachsen. Aber es ging dann im Vordergrund nicht mehr darum, dass es Propolis, sondern du hast das Problem, du hast Neurodermitis, hier ist etwas, was dich unterstützen kann dabei. Und da ist Propolis drin. Und Propolis ist funktioniert, weil, bam, 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 bam. Und das war ein ganz anderer Nugget, weil dann konntest du über Meta vor allem ja ganz anderes Marketing betreiben. Bei Google bist du immer noch sehr in diesem Search-Shopping. Heute sieht das anders aus. Wir machen über Google auch unfassbar viel Neukunden-Kampagnen. Über Demand Gen läuft bei uns verdammt stark. Aber das Meta-Game konnten wir knacken, also die erste Zeit knacken, indem wir halt quasi auf diese Bedürfnisse eingegangen sind. Mit vielen verschiedenen Creator und wir haben halt direkt eine Personal Story mit hinten dran gepackt. Die Bee ist die eigene Influencerin von B-Drop.
Mega.
Das ist ein Checker. Das ist entstanden aus Zufall. Wir wollten am Anfang wollten wir gar nichts dahingehend machen. Dann haben wir gesagt, wir sind das Gründerpaar. Das war in der Storyline nicht geil, weil da kriegst du B2B. Also dann kannst du vielleicht, wenn du Glück hast, bei OMR mal auf der Bühne stehen. Aber damit kriegst du halt nett Kunden. Die Kunden wollten diese persönliche Story. Die Bee hatte ganz, ganz viele Themen und hat dafür Produkte rausgebracht, die bei ihr geholfen haben. Und da war die Story perfekt.
Wie wichtig war jetzt rückblickend diese Zutat, die davor am Markt gar nicht so krass bekannt war?
Das war sehr gut, weil du schaffst über diese Zutat die CTR nach oben zu treiben, weil die Leute was Neues falten. Anti-Aging, Riesenmarkt. Gehst du mit Hyaluron rein, ist der Markt übersättigt. Jeder geht mit Hyaluron. Das heißt, selbst in den Ads ist es nichts mehr Besonderes, Hyaluron auszusprechen. Gehst du aber hin, es ist Bienengift oder es ist Gelée Royal. Das ist das Bienenelixier, warum die Arbeiterbiene zur Bienenkönigin statt 30 Tage 3 Jahre lebt. Wenn du über diesen Nugget reingehst, dann klicken die Leute. Da haben sie Bock weiterzulesen, weil es was Neues ist, was Aufregendes ist. Und das war, ich nenne es mal die geheime Zutat, die gefehlt hat, damit du, wenn du geile Ads hast, wenn du ein geiles Marketing hast, damit du die Leute auch, ich nenne es mal, in den Funnel kriegst, ob das jetzt ein Advertorial-Funnel ist oder ob es einfach nur über eine geile PTP ist, kannst du über alles ausschalten oder ob es ein VSL ist, ein geiles UGC ist. Aber am Schluss war dieses Nugget, kennst du Propolis oder kennst du Gelée Royal? Nein, pass mal auf, das ist das Schutzschild der Biene. Warum? Kurz die Story mit den Bienendings, wenn du drüber gehst, alles ist steril und rein, das macht alles sofort Sinn. Ich will mehr erfahren darüber und dann gehen die Leute rein und klicken. Es gibt etliche Beispiele, du betreust auch ein paar Brands sicherlich da drin, aber es gibt etliche Beispiele, wo auch beim Anti-Aging-Bereich, es ist nicht das Hyaluron. Du musst über eine andere Zutat gehen. In unserem Anti-Aging-Serum, was bei uns sehr, sehr gut läuft, was unser zweites Hero-Product ist, es sind auch viele Niacinamide drin, es ist Hyaluron drin, also Zeug, was jeder kennt. Ja. Aber wir gehen nicht über diese, aber das holen wir ab, wenn jemand schon echt am Ende angekommen ist, kurz vorm Kaufen ist, dann kommst du nochmal und es hat noch Hyaluron. Bam, Alter, okay, Hyaluron kenne ich, macht absolut Sinn. Aber wir brauchen oben schon die Zutat. Bei uns ist das Bienengift oder das Gelée Royal, das sind so diese typischen Beauty-Momente, wo bei uns extrem gut funktionieren. Und da gehen die Leute dann rein in den Funnel und dann kaufen die.
Ich sehe ganz oft die Herausforderung von anderen, ich nenne es einfach mal Beauty- oder Skincare-Brands, die dann auch Hyaluron, Retinol und sowas, ein vermeintlich neues Produkt launchen. Ja. Aber der Markt kennt es halt einfach. Das ist einfach nicht neu und was nicht neu ist, wird halt weggescrollt.
Leider schon. Ja. Hyaluron ist halt, geh mal in den DM rein und geh mal an das, ich nenne es mal das Faltenregal oder Anti-Aging-Regal. Da ist jedes zweite, wahrscheinlich sogar noch mehr Produkt ist aufgebaut auf Hyaluron oder Retinol oder irgendwas, was jeder mittlerweile kennt. Das ist wichtig, weil das sind gute Zutaten. Die sind absolut top. Die sind super für Falten mit allem drum und dran. Aber es fehlt diese Neuheit. Warum sie nur einer abkauft? Dann hast du das Preisdumping-Thema. Dann hast du halt ein Garnier oder ein L'Oreal oder whatever für 2,99, 3,99 Hyaluronserum, hochkonzentriert, bam, 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 93% Faltenminderung, weil sie halt eine Studie gemacht haben, was völlig easy ist. Aber dann kommst du mit einem 50-Euro-Produkt und sagst, bei mir ist auch Hyaluron das Beste. Das kauft dir keiner mehr ab.
Das macht keiner.
Durch. Ja, selbst wenn es besser ist, scheißegal. Du musst über einen anderen Wirkstoff reingehen.
Ja, ja. Aber ihr wart dann am Markt nicht die Ersten mit dieser Zutat. Nicht. Weil das gab es ja dann, du hast ja gesagt, bei deiner Mutter und so, war das schon bekannt.
Ja.
Irgendwie wurde es dann verloren, die Bekanntheit. Und ihr wart dann quasi mitunter wahrscheinlich die Ersten wieder, die es geil gemacht haben. So für den jüngeren Markt, schätze ich jetzt auch mal ein bisschen, oder?
Es gab sehr, sehr viele ich nenne es mal Hobby-Imkereien, die halt quasi ihr Propolis selber hergestellt haben und dann auch vermarktet haben. Aber es war lang kein Massenmarkt. Also kein Massenmarkt in Form von, dass du jetzt irgendwie gesagt hast, du stellst es in die DM und es wird gekauft, weil dafür war es einfach zu unbekannt. Da musstest du, wenn es im DM gemacht hast, hättest du schon wieder andere Wirkstoffe gebraucht, damit es gecheckt wäre, zum Beispiel Vitamin C, whatever. Und ich glaube jetzt nicht, dass wir es jetzt schon geschafft haben, aber wir haben schon das Bienenprodukte Thema wieder extrem bekannt gemacht. Es gibt so viele Copycats von uns, so viele Wettbewerber, die gab es vorher gar nicht. Wir waren so lange so alleine unterwegs. Wir haben so schnell Amazon die Kategorien dominiert. Also es ging so, nach 2 Jahren haben wir fast alles ausgebombt, was so ging. Also gibt mir auch noch ein paar, wo wir sehr, sehr stark sind. Aber jetzt wird es halt ekelhaft, weil jetzt gehen ganz, ganz viele auf. Die bringen jetzt auch Haaröle raus mit Manuka Honig und etc. Und teilweise kriegst du Labellos mit, also nicht Labellos, sondern Pflegestifte, also von anderen Marken, mit dem Manuka-Inhaltsstoff, was halt so per se nie interessant war. Das passiert gerade so gestört. Und das nehmen wir ja natürlich sehr, sehr wahr.
Ja.
Können wir leider nicht ändern. Kann ja nicht alle abmahnen und sagen, die haben uns was geklaut. Gerade bei Kosmetik gibt es eh keinen Rezepturschutz und bei Nahrungsergänzungsmitteln auch nicht. Du bist vergleichbar. Du brauchst einfach ein geiles Marketing, ein geiles Produkt und du brauchst halt einen guten Komplex, Wirkkomplex, wie ich es eingangs gesagt habe, mit verschiedenen Inhaltsstoffen, die funktionieren und nicht nur mit einem Inhaltsstoff.
Das heißt, bei euch kamen dann so die Copycats so nach 3-4 Jahren?
Ja, Geistgang. Dieses Jahr ist es Geistgang. Ich habe vorhin mit jemandem telefoniert. Wir haben allein, glaube ich, letzten Monat 16.000 Euro an unsere Anwälte bezahlt für Abmahnungen von wirklich Copycats, die halt so dreiste Copycats sind, mit Namen kopiert und so weiter. Ich glaube, 16.000 war noch nie. Wir hatten ein Quartalsmeeting vorgestern, Quartalsplanung für das nächste Quartal. Haben wir einmal im Quartal, machen wir das dann quasi sehr, sehr umfangreich, einen ganzen Tag Workshop. Und da haben wir jetzt auch festgelegt, dass wir 10% von unserem EBDA quasi zurücklegen.
Für Anwaltskosten.
Einfach das, was drin haben, als Planungssicherheit, damit ich nicht mich jeden Monat aufs Neue aufrege, wie wir haben schon 16.000, 20.000 Euro für was denn? Aber du brauchst es. Du kommst immer drum herum.
Es ist einfach so.
Die nehmen dir so viel Anteil weg.
Es ist so.
Dass es sich so schnell lohnt, einen wegzukriegen. Also ich rede nicht von einem Wettbewerb, der halt aufgrund von unserer Inspiration ein geiles Produkt rausgebracht hat, muss ich mir leben, das gehört dazu. Ich rede von diesen wirklich dreisten China-Copycats und so weiter, 1:1 Nachbau, das ist so heavy.
Ja, vielleicht kleiner Insight, weil ich habe ja auch ganz, ganz viele Daten in der Agency. Ja. Wir haben so die Erfahrung gemacht, es kann schon passieren nach 6 Monaten, je nachdem wie komplex das Produkt ist. Mhm. Meistens ist so nach 2 Jahren kommen die ganzen Copycats und viele von unseren Kunden, die schnell groß geworden sind. Es kommt zu dieser Punkt, da bist du als Marke so sichtbar und so bekannt, dass alle auf den Zug aufspringen wollen, leider. Wie jetzt in deinem Fall. Und das ist gesetztes.
Es nervt.
Als der Unternehmer.
Wenn ich der Gründer gewesen wäre von Cloud25 mit Kollagen, ich glaube, ich wäre der abgefuckteste Mensch auf dieser Welt, wenn ich mir angucke, was da entstanden ist.
Die Frage ist, kannst du es verhindern?
Nein.
Und ich glaube, du kannst es nicht verhindern.
Du musst diese dreiste Copycats, die auch rufschädigend für dich sind, da musst du dagegen vorgehen. Bei anderen muss ich mein Ego und meine Emotionen einfach immer, also das ist, fällt mir sehr, sehr schwer, meiner Frau glücklicherweise nicht, deswegen können wir uns da challengen. Ich gehe da sehr, sehr hart on rein und drehe, also könnt halt wirklich so richtig durchdrehen und guck dann, wie finde ich dann Wege, um da vielleicht doch irgendwie was anzugreifen. Und dann sagt sie, das ist es doch gar nicht wert. Kriegst du einen weg, kommt eventuell wieder einer, so ist der Markt. Wir können doch froh sein, dass wir den Markt entstehen gelassen haben. Also sind wir die Nummer 1 weiterhin. Und so, und dann denke ich mal, so ist so bei Klow auch. Klow ist das Original, was in Deutschland Kollagen ist.
Ganz genau.
Und da gibt es noch ein paar andere, aber am Schluss ist Klow weiterhin die fucking Nummer 1.
Ganz genau. Ich meine, ihr seid rein, ihr habt für euch in eurer Nische einen neuen Blue Ocean aufgemacht mit diesem Produkt und jetzt kommen halt mehr Competitors ganz normal. Ich habe die Erfahrung gemacht, die Brands, die dann lange bestehen bleiben, die sind halt einfach innovativ. Das heißt, ihr bringt ja auch konstant neue Produkte raus. Und so seid ihr immer ein Vorsprung, so seid ihr immer wieder vorne dran,
das ist der Schlüssel. Auch, dass du die Möglichkeit hast, wir haben jetzt letztes Jahr fast 20 Mio gemacht, dieses Jahr sind über 30 angepeilt und du hast jetzt halt andere Möglichkeiten. Wir haben Mitarbeiter, die halt zum Beispiel nur Produktmanagement jetzt machen. Das ist halt etwas, was früher einfach auch über mein Schreibtisch lief, nebenbei natürlich, Tagesgeschäft und Co. Jetzt hast du jemanden, der macht 8 Stunden am Tag neue Produkte. Jetzt hast du hier drin jemanden, der macht den ganzen Tag Einkauf. Neue Preise, bessere Preise, Lieferantenaustausch, gucken, dass die Lagerbestände voll sind. Etwas, was auch immer nur nebenbei gelaufen ist. Und das bringt dir ja auch einen Vorteil, dass du immer schneller wirst.
Voll.
Und auch diese neue Produkte sind für uns ein Riesenhebel. Also ein Produkt, wo wir arbeiten an so einem Kosmetikprodukt 6 bis 9 Monate in der Regel. Manchmal einen Ticken länger, manchmal einen Ticken kürzer. Den Vorlauf hast du ja. Wir arbeiten hier jetzt schon, also wir haben für dieses Jahr alle neue Produkte abgeschlossen. Also die kommen jetzt nach und nach raus. Wir haben sie alle in Rezeptur, die sind schon in Produktion etc. Und für nächstes Jahr haben wir bis Mitte des Jahres schon alles abgeschlossen. Oder sind in der finalen Planung bis nächstes Jahr Sommer. Und ich denke mir halt so, wenn wir es rausbringen, arbeiten wir ja schon an dem nächsten großen Ding. Und nicht alles ist ein großes Ding. Wir haben auch Produkte, die floppen, ganz klar, oder laufen dann einfach nur noch mit. Aber wir haben dann ein paar Nuggets, die laufen halt extrem krass und dominieren dann auch den Markt. Also wir sind mit Anti-Aging-Serum haben wir es geschafft, innerhalb von, ich glaube, knapp einem Jahr bei Amazon sind wir Platz 2 unter allen Serien für Augen.
Strong.
Ich meine, das sind die anderen, sind L'Oreal. Das sind die ganz Großen, ne? Die ganz, ganz Großen, wo riesig sind. Und wir sind Platz 2. Und wir sind mit unserer Bienengiftsalbe sind wir seit, glaube ich, anderthalb Jahre auf Platz 1 unter allen Cremes auf Amazon, wo auch ein riesen Wettbewerb ist. Da ist die Tigerbalsam ist da mit drin. Also diese bekannten Urmarken. Und ich denke mir halt so, wir arbeiten ja schon an dem nächsten Produkt, dass wir wieder so ein dominiertes Ziel haben, ein ambitioniertes Ziel haben, dass wir es schaffen. Und das muss ja der Wettbewerb nachziehen. Das heißt, wenn wir rausbringen und jemand wirklich ein Copycat versucht, weil er sagt, krass, das läuft ja richtig, sind wir ja schon viel, viel weiter. Wir haben schon Traction, wir haben schon wahrscheinlich 3, 4 Lieferanten für das Produkt, wir können schon ganz anders einkaufen, sourcen. Hat Vorteile, Nachteil ist, wir müssen halt immer innovativ bleiben. Wenn du das verlierst und den Drive nicht mehr hast, dann bist du am Arsch.
Dann ist übel.
Ja.
Dann ist übel. Wollen wir mal ein bisschen über Marketing sprechen?
Ja, gerne.
Weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen dein Passion-Projekt.
Ja.
Oder dein Passion-Thema.
Immer.
Ich sehe dich auf Instagram immer ganz viele Marketing-Bücher lesen, Copywriting-Bücher und ich finde das sehr, sehr geil. Ich bin ja auch ein Hobby-Copywriter, deswegen ich bin da all in. Ja,
geil.
Du hast jetzt vorhin so ein paar spannende Sachen gesagt. Also mit dieser Zutat, wir sprechen hier über einen Unique Mechanism, den euer Produkt hat, was viele Produkte vielleicht haben, aber niemals sauber rausgearbeitet haben. Das heißt, da seid ihr schon mal richtig geil unterwegs. Ihr habt eine Person, deine Frau, Gruß geht raus, wenn sie das hört, sehr charismatisch, sehr sympathisch, lebt es vor, ist Zielgruppe, ist quasi vorher, nachher, vorher Problem. Jetzt hat sie das Problem gelöst dank eurem Produkt, also auch hammergeile Story. Also hier auch ein Haken dran, geile Autoritätsperson. wie vermarktet man sowas? Wie seid ihr da rangegangen? Ja, du hast ein bisschen Google erwähnt, ein bisschen Facebook.
Ich glaube, für die ersten 10 Millionen, was immer so magisch ist, also magische Grenzen, wir haben noch nie gefeiert, wenn was Krasses passiert ist. Wir haben nicht gefeiert, als die Investoren reingegangen sind, als wir die Judith kennengelernt haben, wir waren aufgeregt, wir haben nie was gefeiert. Also wir sind nie krass abgegangen zu sagen, scheiße Mann, lass Shampoos knallen, ich trinke schon seit über 2 Jahren, glaube ich, kein Alkohol mehr. Aber man kann es ja auch anders feiern, wir haben es trotzdem nicht gefeiert, was natürlich auch nicht immer geil ist, weil es ist manchmal auch krass, wenn man zu bodenständig bleibt in dieser Sphäre, weil man könnte es ja auch voll nach außen, trotzdem feiere ich es natürlich, wenn man ein geiler Umsatz ist, aber es war immer die magische Grenze zu sagen, wenn wir mal 10.000 Daily Umsatz haben, ist das Ding durch. Verkaufen wir die Company, alles ist erledigt, Thema durch. Das war immer so mein Traum, weil ich dachte, wie viel größer soll es denn werden? Hm. 10.000 Umsatz. Du hörst mal eine Story, da hat Moa mal das gemacht, ESN das gemacht. Ja, okay, ne? Ausnahmetalente, das ist ja nicht die Realität. Dann kam der erste 10.000 Tag, so glaube ich nach 2 Jahren. Dann kam irgendwann die erste 10.000 Daily Tag Woche, also wo es jeden fucking Tag war.
Was hast du dabei gefühlt?
Erstmal 10.000 habe ich mich gefreut, sehr gefreut. Aber haben gesagt gehabt, ey, scheiße, Mann, wir müssen gucken, dass wir jetzt genug Stock an den Mann kriegen. Dann 7 mal 10 Tage hintereinander, ey, scheiße, Mann, kriegt der Fulfiller das überhaupt hin? Wir sind dann immer noch zum Fulfiller gewechselt, logisch. Kriegt das überhaupt hin, das alles zu versenden? Ist ja abartig viel. Dann, ne, also immer zum kurz geil. Oh, aber das ist ja schon wieder die nächsten Probleme. Wer sollen die ganzen Anfragen jetzt beantworten und so weiter? Dann hast du dir einen Mitarbeiter geholt. Dann kamen die nächsten Probleme, ne? Und unser erster Mitarbeiter war die Lisa. Die ist auch heute noch on board. Ist unsere längste Mitarbeiter und die erste. Die hat das Ganze mit begleitet als Teilzeitkraft und Allrounder-Mädel von, ich glaube, ab dem 2. Jahr bis halt jetzt. Aber wir waren, glaube ich, zu dritt. Ich glaube, wir haben schon 7 Millionen Umsatz gemacht, da waren wir immer noch zu dritt.
Wahnsinn.
Und dann haben wir angefangen, wir müssen jetzt mal eiern. Wir müssen echt mal eiern, Hans. Und dann ging das halt weiter. Wir haben 7 Millionen, dann sind wir darüber hinausgewachsen, haben dann die ersten spezifischen Mitarbeiter für gewisse Themen dann langsam reingeholt. Wir sind immer noch ein relativ kleines Team für das, was wir bewegen, das weiß ich, aber macht halt trotzdem Freude und die Verantwortung ist dann auch ein bisschen geringer, zumindest den Mitarbeiter gegenüber. Aber bis zu den ersten 10 Millionen war es ganz klar Google, Meta, Amazon. Das war das Ding, alles was on top kommt, wie zum Beispiel Teleshopping, Drogerie, wenn wir da irgendwie mal eine Testlistung hatten, da war das immer geil und toll und schön, aber wir wussten, Konzentration auf deinem Markt, am besten D2C, also irgendwie nur Online-Shop oder halt von mir aus noch mit Amazon mit, wenn du da Erfahrung hast, weil Amazon Troubleshooting ist ein Riesenthema, da brauchst du sehr viel Durchhaltevermögen. Wir haben jede Woche ein anderes Scheißthema dort, das ist halt leider so, ne? Aber kann auch Amazon manchmal nichts dafür, es sind manchmal auch dumme Kunden, bla bla bla, ne? Das kann alles passieren. Und aber dieses Durchhaltevermögen, quasi zu sagen, hey, wir fokussieren uns wirklich auf einen richtigen Markt, auf deine Produkte, 2, 3 Stück, mach kein 80-Produkt-Sortiment und was weiß ich was, weil man denkt, man wächst. Mach nicht eine Internationalisierung, wenn du die erste Million hast. Keine Ahnung, warum auf die Idee kommt, sowas zu machen. entweder merkst du, dass dein Markt in Deutschland nicht der richtige ist und woanders ist er mehr, dann fokussiere dich aber komplett auf diesen Markt. Wenn du in die USA gehst, geh komplett in die USA. Ja. Wenn du merkst, dass der deutsche Markt dein Markt ist, wo ich immer wieder sagen würde, das ist ausreichend. Moor macht, glaube 700 Millionen mit eigentlich nur Deutschland. Das sagt eigentlich alles aus. Und trotzdem gibt es etliche Proteinhersteller, die immer noch ein paar Millionen machen. Ne? Will ich immer noch dazu sagen, die mitwachsen. Dann fokussiere dich. Und da haben wir uns fokussiert auf D2C, Amazon, Online-Shop und wirklich nur auf Google und Meta und haben gesagt, da drin rocken wir nichts anderes. Und wir können ein bisschen Pinterest mitmachen, alles fein, aber es darf nicht die Fokussierung sein. Die Fokussierung ist Google und Meta. Und dann bin ich halt voll tief da rein. Auch noch mit einer Agency dann irgendwann halt auch eigene Mitarbeiter und Co. Aber halt wirklich zu sagen, wir knacken das. Und ich habe mir halt so die Faustformel gesetzt, wenn ich 100.000 Adspend profitabel wo unterbekomme, relativ schnell, dann kriege ich da auch 400, 500, 800 unter. Wir müssen es halt schaffen, quasi auf eine Profitabilität bei über 100.000 Adspend, weil dann ist das ein Markt, wo man sagt, dann kann das Produkt, dann passt das Produkt, sonst würdest du keine profitable 100.000 spenden können. Dann ist es bloß eine Frage, wie kriegst du die nächsten 100.000 unter? Und da müssen wir da drin halt noch mehr Manpower oder Womanpower quasi reinsetzen. Und das haben wir halt wirklich strong gemacht. Bis 10 Millionen gab es kein Links-Recht. Wir haben vieles von mir aus probiert, aber waren immer fokussiert auf genau diese Themen. CRM muss da mitwachsen, klar, ne? Das ist das Geschäft, was dazugehört. Aber Neukunden-Channel war für uns immer nur Meta und Google bis 10 Millionen. Dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt?
Dann
war halt so die Überlegung, ist es dann die Internationalisierung? Habe ich mich geweigert, fand es dann zu komplex, die Internationalisierung. Einfach zu viele Themen, die da auch aufkommen, zu viele Märkte, wo ich mich nicht auskenne. Dann war das Influencer-Marketing-Thema bei uns stark da. Habe mitbekommen von diversen Startups, die auch so Apple Watch-Armbänder und so gemacht haben, dass es gut da funktioniert hat, auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt. Hab dann fast gedacht, hey, das könnte was werden, aber kam da auch nicht so mit der Wärme so klar, keine Ahnung, hab da nicht so dieses Feeling gehabt zum Influencer-Marketing und dann haben wir gesagt gehabt, dann müssen wir Meta und Google nochmal anders denken und über Native Ads kam ich dann auf Advertorials und mit Advertorials hat sich das Game halt einfach nochmal geändert im Fall von Google und Meta.
Das war quasi der nächste Hebel.
Das war der Hebel von wirklich plus minus null Profitabilität, 10 Millionen Umsatz zu knapp 20 Millionen Umsatz, top profitabel, geiles Wachstum und darüber hinaus. Das war der Hebel, zu wissen, dass wir das Marketing nochmal ein bisschen umgestalten müssen.
Ja.
Und mit Advertorials meine ich auch nicht immer nur irgendwelche scammy Stuff, das gibt's natürlich auch, aber dieses, du kannst auch Advertorials extrem gut schreiben. Du musst dieses Mindset entwickeln, dass der Kunde nicht ich sehe eine Ad und muss dann schnell kaufen und das muss alles ganz schnell sein. Der CTA muss überall quasi zu sehen sein. Das war immer mein Mindset früher, man das glaube ich auch so ein bisschen gelernt hat. Wo ist der CTA? Da muss doch schnell in den Checkout kommen, da muss doch schnell kaufen. Ja. Umzudenken zu, es gibt Kunden da draußen, die gucken sich sehr, sehr gerne einen 35-minütigen VSL an, den sie nicht wegklicken können, den sie nicht schneller machen können, wo sie nicht vorspulen können, den gucken die sich wirklich an und die kaufen. Und die kaufen richtig fett ein. Und dieses Mindset zu entwickeln hat lange gedauert. Und als ich es dann bekommen habe und ich mir dann halt, also ich meine auch den Wissensvorsprung gegenüber meinen Wettbewerber, ich lese wahrscheinlich mindestens einmal alle 4 bis 6 Wochen ein Buch, wo es nur um Copies geht, Copywriting geht, um Funnels geht, um zu verstehen, wie können wir noch mehr aus CRM rausholen. Also für mich ist das ist seit 1,5 Jahre, 2 Jahre mein täglicher Begleiter und ich bin süchtig nach den nächsten Büchern.
Immer und immer wieder.
Ich schreibe keine eigenen Copies, aber ich lese Copies. Wenn ich Langeweile habe, was nicht oft vorkommt, aber beispielsweise wenn ich im Hotel bin und meine Frau nicht dabei ist und ich einen Termin habe irgendwo und muss übernachten, mein Laptop anmache, viele würden sich jetzt Netflix und YouTube reinziehen, was auch super fein ist. Ich ziehe mir ganz, ganz häufig dann, so dumm wie es klingt, VSLs rein von anderen Brands. Unglaublich. Ich gehe auf irgendeiner Bild.de, gehe runter, gucke mir irgendwo, wo ich sehe, okay, ich kenne das so ein paar Pappenheimer, die echt gute VSLs machen, drücke da drauf. Über quasi kein Nagel, was weiß ich was, über Magen-Darm, wo wir nur nicht mal selber Produkte dafür verwenden, aber ich will nur sehen, wie machen. Und letztens war ich wieder da gehockt, ich drück drauf, hab so einen Sparringspartner, ein krasser Typ so, auch hier aus München, Philipp, der ist extrem stark, was dieses Copy-Thema angeht und mit dem tausche ich mich immer aus und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, Digga, ich guck mir jetzt den VSL an, bin mal gespannt, ob ich zum Einpennen komme und dann, ey, ich habe das Ding einfach eine Dreiviertelstunde durchgeguckt, Alter. Ich war so in dem Funnel drin, dass ich fast danach selbst gekauft hätte, Alter, weil die haben das so gut gemacht. Okay. Und danach habe ich gesagt, das Ding müssen wir auseinandernehmen, das müssen wir kopieren auf unserem Thema.
Ja.
Diese Leidenschaft zu verlieren, ist das Aus.
Ja.
Zumindest das Aus für den Drive, den ich in die Company bringe, für das Wachstum. Es kann dann sein, dass ein anderer CMO kommt, der vielleicht auch einen Drive hat, vielleicht im Influencer-Marketing einen Drive hat, dann rockt der das da drin. Aber ich glaube, das ist unser großer Vorteil. Wir haben die B als Personal Brand, Wir haben eine starke Fokussierung auf verschiedene Channels mittlerweile, aber damals auf ein, zwei Channels gehabt. Wir haben eine starke Fokussierung auf einen Markt, unseren Shop, Amazon, die beiden zusammen. Nicht links, rechts gucken, nicht sagen, wir müssen jetzt Drogerie rocken. Natürlich wollen wir Drogerie rocken, aber das ist nicht das höchste Goal. Das höchste Goal ist bei uns, wenn Moore 700 Millionen schafft über ihren eigenen Online-Shop, dann schaffe ich auch 100 Millionen über meinen Online-Shop mit Nischenprodukte. 100%.
Love the Mindset.
Ja, aber ist doch so.
Ist geil.
Ich check das nicht.
Ja.
Ich check das wirklich nicht. Alle machen Internationalisierung. Alle machen, ich brauche 300 Channels. Aber ihr macht keinen Channel richtig. Keinen einzigen. Ja. Warum?
Ja.
Schmeiß alle raus, hol dir nur 10 Google-Leute, wenn Google euer Channel ist, und mach Google, ich kenn Brands, die geben 1,2 Millionen Ad-Spend bei Google aus. Ich habe überhaupt nicht gedacht, dass sowas funktioniert. Profitabel, davon 80% Neukunde.
Ja.
Die rocken das. Die haben es gecheckt. Die haben das Ding auseinandergenommen.
Ist geil. Ich muss da noch mal ein bisschen reingehen für die Zuhörer.
Immer.
Ich muss ein bisschen auseinandernehmen. Also, von 0 bis 10 hast du gesagt, Fokus, Meta, Google.
Ja, ein, zwei Channels, dein Online-Shop.
CRM hinten dran, E-Mail-Marketing,
immer. Das für ist Profit. Das, was dein Profit hebelt.
Auf jeden Fall.
So.
Jetzt habt ihr Meta-Marketing gemacht. Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr die typischen User-Generated Content, 30-sekündige Videos auf PDP, gib ihm?
Ich glaube, für die ersten 5 Mio haben wir das gemacht und es hat gut funktioniert. Aber es war auch nochmal ein anderer Markt. Vor 3 Jahren UGC.
Ja.
Vor 10 Jahren war es noch anders, aber vor 3 Jahren war es auch noch ein ganz anderer Markt wie heute. Heute ist UGC nochmal ein bisschen verändert. Aber das war so der größte Hebel. Das war der Hegel. Ich habe immer Misstrauen gehabt, so gegenüber auch der Agency, und Co. hat mir gesagt, das ist doch fast alles Remarketing. Und dann kam, nein, das ist Neukunde, wir machen kaum Remarketing. Ich so, warum macht ihr kein Remarketing? Das ist doch der Perfekte. Und dann kamen die immer mit der Ausrede, was ich heute als richtig betitle. Ja. Über euer CRM kriegt ihr eure Kunden doch sowieso. Natürlich machen wir ein bisschen Remarketing mit, wir müssen nur Neukunden generieren. Ja. Und dieses Denken, also das war 10 Millionen oder sag mal 5 Millionen, das war harter Fokus. Die nächsten 5 on top gingen dann los, dass du weitergedacht hast, die PDP auch verändert hast, auch also auf dem Online-Shop, auch da über Bedürfnisse gegangen bist, über echte Claims gegangen bist. Wir haben Produkte kreiert, also Produktsets kreiert, die auf ein Thema zugeschnitten waren. Das Anti-Aging-Set hat brutal gehebelt. Das Was-weiß-ich-was-Set, dann gab es das Kinderset, als wir im Wintermarkt mit Manuka-Honig, gerade für Kinder-Honig, das checkt jeder, haben wir so ein Kinderset rausgebracht, wo halt quasi Tinkturen-Honig dabei war, hat den AOV von... Wir haben angefangen, hatten ein AOV von 13 Euro beim Start, so das erste halb, dreiviertel Jahr. Es war klar, dass wir nie profitabel werden.
Ja.
Habe ich aber später erst gecheckt. Dann sind wir hochgegangen auf mit ein paar mehr Produkten, haben wir es dann geschafft, irgendwie auf knapp 20 zu kommen. Ja. War schon besser. Dann haben wir die Versandkostenfreigrenze auch mal nach oben gewubbelt. Dann sind wir auf 25 gegangen. Dann ging es jetzt immer so weiter. Jetzt sind wir aktuell bei einem AOV ungefähr von 86 Euro.
Aha.
Haben aber Produkt, unser teuerstes Produkt kostet 49,90 Euro. Und eigentlich ist der Produktdurchschnittspreis bei uns bei knapp 30. Das bedeutet, wir haben es geschafft, dass die Kunden 2,5 Produkte pro Bestellung im Durchschnitt kaufen. Das hat mein Mindset und das hat die Profitabilität und auch, jetzt kommt's, das Mindset von 10 auf 20 oder perspektivisch 30 Millionen zu wachsen, guck nicht zu hart auf den ROAS, guck auch auf den Kack. Guck da drauf, was dein Neukunde dich kostet und ab wann bist du profitabel und bring den Customer Lifetime Value mit rein. Und das ist oftmals ein dummes Gelaber zu sagen, ja, meine Profitabilität hole ich über den CLV, das ist Schwachsinn, das glaube ich auch nicht. Aber ich sage trotzdem, guck nicht hart auf den ROAS. Natürlich ist der ROAS wichtig und da ist auch im Daily Doing extrem wichtig, wenn wir Intraday-Scaling machen.
Safe.
Auch ein geiles Ding, Alter. Haben wir schon geschafft, mal über 200.000 in einem Tag Umsatz zu machen, ohne Probleme, ohne Aktion, nur durch Intraday-Scaling.
Geil.
An einem Sonntag, weil Media Buyer Bock gehabt haben, heute zu rocken, weil das Wetter scheiße draußen war.
Ja.
Aber da kannst du auf den ROAS gucken. Schnelle KPIs, schnell ballern. Aber der Kack sollte last 7 days, das sollte deine Metrik sein, wo du reingehst. Und als seit wir über Kacks reden und über den Neukundenwert quasi, was kostet uns ein Neukunde, hat sich das Mindset halt komplett geändert im Marketing. Wir konnten Funnels ganz anders aufbauen.
Ja, das ist auch, also sorry, dass ich hier unterbreche.
Ja, immer.
Das ist ein ganz,
viel zu viel,
nein, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, was halt viele auch gar nicht checken. So, du brauchst halt eine gewisse Zahlenökonomie, wo sich das Ganze auch rechnet. Wie oft habe ich schon Gespräche geführt mit Online-Händlern, die sagen, ja, ich verkaufe ein Schraubenset für 17 Euro und mache Meta-Ads und es funktioniert irgendwie nicht. Es kann per se halt einfach nicht funktionieren. Lass mich raten, ihr habt ja viele Verbrauchsprodukte. Mhm. Ist bei euch das beste Offer, sind es Bundles oder ist es einfach mehr von dem Gleichen?
Mehr vom Gleichen.
Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht.
Das war der nächste Hebel.
Ja.
Ich habe immer gedacht, über die Bundles, guck mal, wir schnüren immer größere Bundles.
Ja,
das ist das Derma-Set, 6 Produkte, damit brauchst du nichts mehr nachzukaufen. Das checken die Leute nicht. Das ist zu viel. Das wäre auch für mich, geh mal von dir selber aus. Ich gehe in einen Online-Shop, ich komme mit einem Ad, einem Funnel, egal was rein, bin völlig hyped auf das Produkt und plötzlich kommt ein Produkt, also ich mache ein völlig Hype-Produkt auf ein 15-Euro-Produkt, kommt da Propolis, das geilste Shit und so weiter. Und dann kommst du auf die PDP oder in den Checkout, wie auch immer, und dann plötzlich siehst du da Bundle, 6 Produkte in einem, sparst dir 30%, hört sich alles super geil an, ne? Aber das wird zu komplex. Warum sind da jetzt Kapseln drin? Das ist eine Tinktur. Warum ist da jetzt noch eine Creme dabei? Was mache ich damit? Das kriegst du auch nicht mehr erklärt. Das ist nicht mehr portiert. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir hingehen und machen 1, 3, 6er Sets oder 1, 6, 9er Sets, je nachdem, wie halt das Produkt geschnürt ist, als Neukunden-Offer mit einem guten Rabatt drin für diese größeren Sets. Damit kriegen wir den Kunden. Und danach holen wir den über unsere, ich nenne es mal die Klaviyo Funnels, also Flows, holen wir den Kunden über die Education ab. Wir bringen den Kunden über ein Anti-Aging-Serum rein, wegen Falten. Und dann geht die Maschinerie erstmal richtig los. Du brauchst eine Skincare-Routine, du brauchst eine fucking Tagescreme. Wenn du Tagescreme hast, brauchst du auch die Nachtcreme. Und normalerweise muss dein Gesicht vorher gereinigt werden mit dem Micellenwasser. Und das zu verstehen im Marketing ist Gold wert, ist geisteskrank. Das hat so vieles geändert. Und ja, der Kunde ist glücklicherweise schon mit einem Erstkauf profitabel reingekommen, plus minus halt. Aber jetzt hebelst du den Umsatz richtig geisteskrank, weil jetzt holst du den Kunden ab. Und dann habe ich gelernt bei Frauen, die Frauen wollen die ganze Routine haben. Auch bei den Haaren, die wollen die Routine haben. Und das zu verstehen da oben, das hat so viel verändert.
Und ich möchte es noch kurz ergänzen. Du sagst was ganz Wichtiges, Routine. Ja. Ich hatte vor 2 Jahren, hatte ich glaube ich hier im Podcast, die Jungs von Health Routine.
Ja, kenne ich auch sehr gut.
Und der Name sagt schon Health Routine. Und was ich von den Jungs damals gelernt habe, das fand ich richtig geil, ist zu denken in Routinen. Ja. Was können wir den Menschen verkaufen, was eine tägliche Routine bilden kann? Ja. Weil wenn wir Menschen eine Routine haben, wie zum Beispiel jeden Tag so eine Gesichtsroutine, die wechselt man nicht einfach mal so, wenn die Routine drin ist. Ja? Sehr gesund für dein Business. Und wahrscheinlich bist du auch irgendwann auf diesen Trichter gekommen, oder?
Ja, absolut. Die Routine ist ein, das ist, ja, das verändert alles.
Ja.
Bin ich voll bei dir.
Ich möchte nochmal kurz zurück zu Shortform und Longform. Ja. Ads und Marketing. Ja. Du hast gesagt, ihr habt UGC gemacht, bis zu den ersten 5 Millionen, dann habt ihr angefangen, das Marketing ein bisschen anders zu machen. Wenn wir mal auf das Thema Advertorial oder Video Sales Letter gehen, das sind ja Longform-Formate. Einer meiner Marketing-Mentoren vor vielen Jahren hat immer gesagt, okay, Shortform ist nett, aber Longform verkauft. Was ist denn so deine Erfahrung und dein Mindset zu Shortform, Longform? Was kannst du da so ein bisschen teilen?
Umso länger das Ding ist, umso besser ist es. Es wird jetzt auch jede Frau beschädigen. Nee, wird es natürlich nicht. Aber umso länger das VSL ist, auch da gibt es natürlich kritische Grenzen, weil irgendwann ist die Aufmerksamkeitsspanne auch komplett hinüber. Ja. Aber ich habe ja nie gedacht, dass eine halbe Stunde funktioniert. Funktioniert aber. Aber wir haben auch Advertorials schon gehabt. Da gibt der Read, keine Ahnung, so ein Reader vor, dass das 3,5 Stunden zu lesen sind. Und dann habe ich mir gedacht, hey, jetzt hört es aber auf. Das sind die Dinger, das sind die Bretter bei uns. Das sind die Bretter. Yes. Das ist so krass, weil du kriegst so viel Education da rein. Du kannst so viel über den Close sprechen. Der Close ist so, du kannst den, also Close ist für uns immer quasi das Ende. Der Close, jetzt musst du ihn closen.
Wo du sagst, du brauchst ein 6-Monats-Paket
Und den kriegst du in so einem Longform. Also die Short-Dinger sind richtig geil, um schnell, effektiv Umsatz zu machen. Das sind aber nicht die profitabelsten Teile. Das heißt, wir haben alle Formate. Wir haben auch Formate ohne Offerpage mit direkt PDP, nur PDP. Wir haben Ads auf direkt PDP. Wir haben auch immer noch ganz klassische Statics-Ads. Also ganz, ganz klassisch. Bild, Logo, was drauf, Offer, fertig und geht in den Shop. Aber das sind andere Kunden. Das sind alles verschiedene Kunden und das sind andere Touchpoints und du musst die auch anders greifen. Und auch in der Ads-Gestaltung ist das ein Riesenunterschied. Und ich würde immer sagen, Longform ist was für Profis, ohne dass wir jetzt Profis sind, aber ich will damit sagen, das ist für Fortgeschrittene.
Schon die Königsdisziplin,
ja, finde ich. Wir mussten und müssen uns auch immer noch, nicht jedes Ding ist bei uns ein Brett, weit, weit weg. Also ich nehme mal Quote, 1 von 10 ist ein Brett, aber das Brett verkauft dir, also teilweise läuft da über 1 Million Umsatz drüber.
Ja.
Über ein Brett, also wirklich, aber das Brett zu finden ist, das ist krass. Und ChatGPT und alles mögliche, AI ist alles geil, können wir uns über alles unterhalten. Das sind alles Werkzeuge, die wir auch nutzen und verwenden. Am Schluss investieren wir gerade, und wir haben jetzt gerade wieder eine Copywriterin eingestellt, wir investieren immer noch in echte Personen, die Copies für uns schreiben, die auch Copies mitmachen, auch die Copy-Texte in den Ads immer noch schreiben. Auch wenn wir die Hilfe haben von ganz viel AI, merken wir, dass umso mehr daran gearbeitet wird, umso besser funktioniert. Und das Krasse ist auch die, wir haben jetzt einen Sales Funnel Manager und wie er rangeht, systematisch in der Prüfung, in der Korrektur. Früher war das so, was geschrieben, ich oder irgendjemand hat kurz drüber gelesen, jo, passt, hört sich gut an, stimmig und raus damit. Heute geht das in Schleifen, in Korrekturschleifen, Kommentarschleifen. Immer und immer wieder geht jemand rein und sagt, okay, hier nochmal was, hier würde ich was verändern. Und wenn wir dann live sind, wird weiter an dem Ding gearbeitet. Immer und immer wieder. Und was wir ganz oft testen, ist Long gegen Short. Wir machen aus einem Long ein Short. Aus einem Short, das relativ gut funktioniert, machen wir ein Long, weil wir es dann noch besser haben wollen. Und das sind halt einfach Learnings. Du kannst, das ist immer noch krass, du kannst aus einem guten Advertorial, aber auch aus einem guten VSL, wenn du es richtig gut machst, kannst du mit so einem Ding immer noch so 3-4 Monate werben. Was beim UGC leider nicht der Fall ist. Da würde ich sagen, Abnutzungseffekt bei uns 14 bis 30 Tage, sowas um den Dreh. Manchmal schneller, manchmal kürzer, manchmal auch echt nochmal ein bisschen länger. Wir können dann relativ schnell iterieren, weil wir wissen, was wir dann machen müssen. Aber auch da, es gibt immer wieder Tage, da hocke ich da und sage, geil, gestern richtiger Scheißtag gehabt, Umsatz, absoluten Keller. Was ist los? Profitabilität am Arsch. Ne? Arbeite dran. Jeden Tag müssen wir dran arbeiten, im Team.
Stark.
Und ich glaube, es gibt kein richtig und kein falsch. Ich würde aber, wenn du anfängst, über UGC hinaus werben zu wollen und auch mit Funnels zu arbeiten, fang mit Short an, um Verständnis aufzubauen. Sonst hockst du wochenlang einem Long-Teil, da funktioniert es nicht und dann sagst du, hat nicht funktioniert. Und das ist das, was halt nie funktionieren wird.
Ja, es ist halt nochmal eine neue Variable, die hinzukommt. Ja. Und zu viele Variablen, wo ist der Fehler?
Ja.
Den musst du dann halt auch finden, gell?
Deswegen würde ich erstmal ganz, ganz knapp anfangen und geh immer zurück auf: Was macht Bock zu lesen? Wenn du heute in deinen Google News Feed gehst und was drückst du drauf und liest dir durch, was dich interessiert? Und jetzt geh davon aus, wir sind Männer, keine Ahnung, was uns interessiert, aber wahrscheinlich weniger Beauty-Zeug. Bei mir ist alles voller Beauty, liegt aber daran, weil ich halt damit arbeite. Aber wenn ich jetzt eine Frau wäre und mich Beauty und Inhaltsstoffe interessieren, was ist der nächste geile Hack für, keine Ahnung, bauchfrei oder speckfrei bis zum Sommer, whatever, ne? Was lässt dich wirklich, was ist die Ad, also nicht, was ist das Bild, was ist die Headline, was dich catcht, auch von PR-News und so weiter, und was willst du da drin dann lesen, dass dich das catcht? Das ist so wichtig zu verstehen, deswegen lese ich so viele News mittlerweile und ich verstehe immer mehr, warum die Bild.de so geisteskrank skaliert, weil das funktioniert, weil das sind Leute, die haben es gecheckt, was eine CTR ist. Die haben gecheckt,
gute Copywriter.
Ja, die haben einfach verdammt gute Copywriter. So blöd wie es klingt, deswegen funktioniert es. Ja. Reißerisch, manchmal drüber, natürlich ab und zu drüber, vielleicht auch ganz oft drüber, aber ganz oft auch einfach, du willst nur, dass jemand für ein Thema draufklickt. Ich will Anti-Aging, also muss ich was mit Falten quasi zeigen, am besten ist so krass, dass du halt wirklich klickst, aber dann musst du ihn auch abholen und das sauber, weil dann brauchst du nicht weiter mit krassen Dinger zu arbeiten, sondern dann musst du mit Wissen arbeiten. Education, das ist es, Education, viel Education, das haben wir auch relativ früh bei uns in die Unternehmens-DNA quasi reingebracht, dass es wichtig ist, zu verstehen, warum es funktioniert.
Wann kam der Punkt, wo ihr angefangen habt, weitere Channels hinzuzufügen? Du hast ja vorhin gesagt, Teleshopping und auch Native Ads. Mhm. Wann ging das los?
Teleshopping schon relativ früh. Durch Judith haben wir da die Chance bekommen, dass wir da mitmachen. Und das hat sich gut bei uns auch entwickelt. Deswegen sind wir auch jetzt immer noch live dort und macht immer noch Spaß. Und wir machen auch guten Umsatz darüber. Das ist jetzt nicht der Haupthebel für uns, aber es macht Sinn, dass wir es mitnehmen, weil es einfach nochmal ein Channel ist, den du anders gar nicht erreichen könntest.
Eher so für ältere Menschen.
Ja, ja, ganz genau. Ja. Muss auch immer noch sehen, Teleshopping, zum Beispiel HSE, öffentliche Zahlen, vor 2 Jahren 1,2 Milliarden Umsatz, nur im Dachraum, mit einem zweistelligen, profitablen EBIT-Marge.
Stark.
Das bedeutet, das muss laufen. Ja. Und QVC macht weltweit, glaube ich, über 10 Milliarden Umsatz, was der größte Teleshopping-Sender ist. Mit Amerika und Co., aber es sieht man ja, was für ein Riesenmarkt das immer noch ist. Und
wahrscheinlich auch Declining, oder?
Weil ja, natürlich.
Immer weniger Leute gucken Fernsehen. Also.
Er muss halt gucken, wie die halt den Switch halt hinkriegen. Ja. Ne? Das ist denen ihr Main-Business jeden Tag.
Ja.
Und Drogerie und so haben wir halt quasi immer mitgemacht, wenn eine Anfrage kam. Oder wir haben es proaktiv ein bisschen probiert, aber halt nie so den Fokus genommen. Wir haben halt gesagt, der nächste Channel ist dann halt quasi, wo kriegen wir wieder mit unserem Wissen noch mehr Menschen rein. Das war dann Native, sind wir dann stärker reingegangen. Und von den Performance-Kanälen, ich glaube, Native, Meta, Google, das ist schon mit Abstand die größten Themen bei uns. Influencer-Marketing haben wir uns letztes Jahr viel angeguckt, dieses Jahr Anfang des Jahres nochmal angeguckt, noch nichts gemacht. Mittlerweile habe ich das Verständnis, dass wenn wir was beginnen, dann mal was richtig. Das heißt, wir holen schon mal einen Mitarbeiter, der sich auskennt da drin, sodass wir da schon mal reinwachsen können und so weiter. Ich glaube, Influencer-Marketing hat auch noch extrem viel Potenzial für uns, wäre für dieses Jahr oder nächstes Jahr quasi das Thema noch. Und ich glaube, mehr Channels machen wir auch gar nicht. Also wir haben Pinterest und so, wir haben alle möglichen Channels am Start, aber das ist
keine große
das
Hebel.
Ist klein. TikTok haben wir am Start, funktioniert ein bisschen was, aber das ist das ist kein Hebel. Hebel sind wirklich die großen Channels, wo du sehr viel Volumen einkaufen kannst.
Ja.
TV wäre wahrscheinlich schon mal was extrem Spannendes, aber da habe ich sehr viel Ehrfurcht davor, weil ich mir einfach denke, die Budgets, die du aufwenden musst, sind halt relativ schnell sehr exorbitant groß, Wenn es funktioniert, natürlich geil. Wenn es nicht funktioniert, verbrennst du sehr viel Geld. Du brauchst sehr viel Ahnung und Wissen da drin. Das habe ich nicht.
Ja.
Wir alle nicht. Wir müssen uns wieder eine Ressource einkaufen. Influencer-Marketing verstehe ich, konsumiere ich ja selber. TV-Werbung konsumiere ich halt gar nicht, bin ich nur genervt. Und ein Riesenunterschied.
Ja, safe.
Aber ja, ich glaube, irgendwann musst du halt, ich glaube nicht daran, dass du immer einen neuen Channel brauchst. Ich glaube da einfach nicht dran. Ich glaube, dass du einfach immer besser werden musst in deinem Channel.
Da kam ja jetzt vor, ich weiß gar nicht, 5-6 Wochen TikTok-Shops raus. Ja. Alle haben sich wieder drauf.
Ja, wir auch, aber.
Das nächste Shiny Object, aber ja. Anyway, lass uns mal kurz zu Native Ads gehen, weil wie ist so deine Wahrnehmung bei Native Ads im E-Commerce? Also alle sprechen über Meta.
Ja.
Das ist ja für die meisten E-Commerce auch der Nummer 1 Kanal.
Ja.
Viel weniger Brand-Owner und auch Agency sprechen über Native Ads. Mhm. Was denkst du, warum? Und ist da vielleicht auch eine Chance drin?
Ich glaube, dass die, was sie so ein bisschen verpasst haben im Native-Kosmos, war, dass man auf die Akquise zu Shops und Co. gegangen sind. Es gibt riesen Werbetreibende in der Versicherungsbranche, in der Solarbranche, in der Automobilbranche, die sind riesen Advertiser dort, also die spenden so viel Geld dort. Und für Online-Shops ist das eine riesen Chance, aber viele haben das quasi nicht auf dem Schirm, weil einfach nicht genug Marketing dafür betrieben wird. Warum? Bei TikTok war das ganz klar, Meta war das ganz klar, da wurde auch einfach riesen Kampagnen gefahren. Ich glaube, das wird jetzt immer mehr. Wir sehen es auch. Wir sehen auch, der Werbedruck wird einfach immer größer. Es gehen auch immer mehr Brands drauf. Aber das Verständnis, ich glaube, ich habe es schon mal vor Jahren getestet, noch beim Online-Shop-Anstellung. Wir haben auch einmal Outbrand damals getestet. Und wir haben sofort wieder abgeschaltet, was denn funktioniert hat. So, das war so, keine Ahnung, funktioniert nicht, was ist das? Man muss Remarketing mitgemacht und das war es dann wieder. Weil wir damals nicht verstanden haben, wie Marketing im Bereich Native Advertising funktioniert. Und Native ist von mir aus ein Channel, den man benennen kann, aber Beispiel Google Demand Channel ist eigentlich nichts anderes wie Native Advertising. Mhm. Wenn du bei Meta über die Plattform Instagram und Meta hinausgehst, man kann sich ja auch auf anderen Seiten einbuchen, ist das auch sehr viel Native Advertising, wenn du es richtig machst, weil du bringst den Nutzer, der noch nicht weiß, dass du was verkaufst und sonst was, über das Interesse, über einen Approach quasi dahin. Entweder machst du Branding, dann machst du extrem geile Kampagnen mit Videos und Co. Dann kannst du halt BMW, kannst voll geil da platzieren mit allem drum und dran. Aber wenn du ein Online-Shop bist, brauchst du ein echtes Bedürfnis. Keine Ahnung. Du hast einen neuen innovativen Schwamm, der sich von alleine reinigt und nie stinkt und whatever für die Küche. Und dann könntest du das extrem geil da drin platzieren. Du könntest eine Ad machen mit einem muffigen Schwamm. Ist das Problem, was du auch immer hast und hast keinen Bock mehr da drauf? Mit einem geilen Headline, nie wieder Schwämme nachkaufen. Keine Ahnung, drückst drauf und erklärst dir, warum dieser, keine Ahnung, Kokosschwamm so innovativ geil ist und so weiter. Und da musst du Story da reinbauen. Story, Story, Story. Ein paar Reviews. Warum? Warum sind Leute zufrieden? Und dann ist der Kunde auch quasi so educated, dass er kaufen will. Und das haben so viele nicht auf dem Schirm, weil sie dann einfach sagen, ja, ich habe doch eine Ad und von der Ad muss ich doch in den Online-Shop. Und dann funktioniert das nicht. Da
genau, fehlt die Brücke dazwischen.
Da sind zu viele, weil die Leute haben das passiv gesehen, während sie eine News gelesen haben. Genau. Die sind viel zu weit weg, dass sie jetzt denken, ich kaufe schon durch eine Ad. Da muss noch was passieren dazwischen. Und da ist das Problem, warum das viele nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele immer, also ich glaube, dass unfassbar viele D2C-Shops es getestet haben, ganz schnell abgeschaltet haben, weil es einfach nicht funktioniert. Bei uns hat es auch über ein halbes Jahr gedauert mit Testen und Tun und was weiß ich was, bis wir da besser wurden. Und ich glaube, du brauchst gute Leute und du musst durchhalten. Du brauchst ein Durchhaltevermögen, so wie in allen Channels.
Voll.
Meta war bei uns auch früher gottesschlecht, Alter. 10.000 Adspend pro Monat, das war nix. Also das ist halt, keine Ahnung, du musst halt wirklich da reingehen und das verstehen. Und guck dir den Wettbewerb an, es ist so einfach. Das Internet hat diesen riesen Vorteil, dass alles gläsern ist.
Yes.
Und diese ganze Werbebibliotheken, das gibt es auch bei Native, das gibt es bei Google, überall kannst du nachgucken. Guck dir doch mal deinen direkten Wettbewerber an. Aber wenn ich mir Wettbewerber früher angeguckt habe, habe ich mir Manuka-Honighersteller angeguckt. Wenn ich mir heute Wettbewerber angucke, gucke ich mir Leute an, also Brands an, die bekannt sind für Anti-Aging, die bekannt sind für Magen-Darm, whatever. Dann gucke ich mir die an, weil es ist per se erstmal egal, was für ein Produkt das ist. Dass es hilft, das ist die Grundvoraussetzung, heutzutage Marketing zu machen. Ich glaube, diese, ich nenne es mal Dropshipping-Business, nichts gegen Dropshipping, gar nicht, 0,0, aber dieses Dropshipping mit Produkten, die scheiße sind, das ist tot, das funktioniert nicht mehr. Aber wenn du ein Produkt hast, das funktioniert, dann ist der Inhaltsstoff per se erstmal scheißegal. Die Marke ist erstmal scheißegal. Das kommt alles nachgelagert. Du musst Branding reinmachen, du musst Kunden generieren, die Stammkunden werden und so weiter. Aber erstmal geht es um den Neukunden und konzentriere dich vor allem das erste Jahr auf oder die ersten 2 Jahre nicht auf keine Ahnung, 10.000 Kunden gewonnen, 2.000 davon sind Stammkunden, alle gehen auf diese 2.000, weil es funktioniert ja schon mal, eine Aktion funktioniert, von Aktion zu Aktion. Wir haben seit, glaube ich, einem halben Jahr keine Aktion mehr gemacht, keine Aktion. Nix. Wenn wir die nächste Aktion machen, hat den Hintergrund, dass wir kaum noch Stocks haben, weil wir einfach zu schnell gewachsen sind. Das sind die Wachstumsprobleme, die wir jetzt heute haben. Ja. Aber wenn wir jetzt eine Aktion machen, was passiert dann, Alter? Dann also keine Schibbert. Ahnung, dann ist Sky the Limit. Also dann machst du an so einem Tag ein ROAS 8, aber nicht auf 5.000 Euro Tagesumsatzniveau, sondern ich rede dann von 280.000, 320.000 Euro ROAS 8.
Ganz genau.
Das ist ein Da machst du an einem Tag machst du deine Fixkostendeckelung auf null und dann kannst du Geld verdienen den ganzen Monat.
Ich möchte noch eine Sache hier auseinandernehmen, was du gesagt hast. Und das fand ich nämlich super spannend, was ich glaube auch viele nicht verstehen. Und es hat bei mir auch einige Jahre gebraucht im Marketing, bis ich das ja wirklich gecheckt habe. Wir verkaufen ja hier alle keine Produkte. Ihr verkauft auch keine Produkte. Mhm. Und das ist auch nicht, was der Kunde am Ende des Tages kauft. Ja. Der kauft dein Versprechen, was du da sagst. Ja. Und wie du das beweist und alles.
Ja.
Das heißt, am Ende des Tages, der weiß ja gar nicht, wie gut das Produkt ist, weil er kann es ja nicht physisch im Online-Shop kaufen. Er vertraut auf deine Aussage, er vertraut auf dein Promise.
Ja.
Und das ist, was er am Ende des Tages kauft. Und das ist Marketing.
Marketing ist, es ist so viel mehr als das, was die Leute denken. Also auch diese ganzen Kurse, wo es gibt und so, ist alles so wichtig zu verstehen. Ich verstehe aber Founder nicht, die eine D2C-Brand machen und die dann sagen, ich habe doch ein geiles Produkt gemacht und jetzt brauche ich erstmal einen guten Marketer in-house. Ich glaube heutzutage, um das abzurunden, ich glaube, du musst einen Gründer haben, der Marketer ist. Ja. So dumm, wie es klingt, weil dieses Online-Marketing ist so facettenreich mittlerweile und so komplex geworden, obwohl es eigentlich immer einfacher wird, laut den Betreibern von Plattformen wie Meta und Co. Alle sagen Algorithmus, alles AI, alles wird einfacher, wir brauchen bald keine Agenturen mehr. Das ist Schwachsinn, die Agenturen haben sich gedreht. Du brauchst heutzutage nicht mehr eine Agentur, die weiß, wie extrem gutes Media-Buying funktioniert, sondern du brauchst eine Agentur, die Copywriting-Skills hat. Und das, ich rede nicht immer von, mit Copywriting meine ich nicht Funnels, sondern ich rede davon einfach das Thema, wie ich eine Copy aufbaue. Das kann ja in der Fashion-Branche funktionieren zum Beispiel gar keine Funnels. Da musst du ganz anders reingehen. Voll. Aber auch das funktioniert. Du brauchst Leute, die es verstehen, wie man Emotionen weckt, wie man Approaches quasi platziert und die Lösung dann auch präsentieren kann, sodass es einen Sinn ergibt, weil das Internet hat, ich mache einen Klick, sage, ich habe Neurodermitis, brauche eine Creme. Ich schreibe mein Google, Neurodermitis, Creme. Und dann gibt es gibt's tausende Anbieter für irgendwelche Cremes. Und das Schlimme ist, dass es 80-90% nur, ich drücke drauf, dann kriege ich die Creme präsentiert, der Checkout nebendran und denke mir nur so drei Bullet Points. Okay, warum soll das jetzt wirken? Und dann denke ich mir so, okay, dann habe ich gar keine Ahnung. Ja. Aber was passiert, wenn du plötzlich auf die Ad drückst und du kommst in einen Online-Shop von mir aus, der sehr gut aussieht, mit, keine Ahnung, 4,6 von 5 Sternen Trusted Jobs, mit 20.000 Bewertungen und plötzlich kommst du aber, wo drauf steht, das ist da drin, deswegen funktioniert's, deswegen solltest du gleich drei kaufen, das ist der Grund und dann kommt der Checkout. Dieses, es muss nicht mehr so schnell Quickfix sein, das muss nicht mehr sein, ist vorbei.
Ja. Ich würde sogar noch eine Essenz draus ziehen, was du gerade gesagt hast. Ich fand es nämlich spannend, was du gesagt hast zu Agenturen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele, vor allen Dingen Founder, gar nicht wissen, wie man verkauft, wie man überzeugt. Und das ist wahrscheinlich nochmal so eine hintergelegene Sache. Wenn man weiß, wie man verkauft, und das sollte meiner Meinung nach jeder Founder machen, bei uns bin es zum Beispiel ich und mein Co-Founder, wir sind beide Marketer und Vertriebler. Wenn man diese Skills mal hat, dann funktioniert's, dann geht's.
Du bist aber da auch ein Ausnahmetalent. Ich verfolge dich ja schon ewig. Also wir haben ja auch schon lange Kontakt und so weiter, aber es gibt nicht viele Agenturen da draußen, die dieses Mindset mitbringen, weil die einfach immer noch in diesem Thema stehen geblieben sind, dass man extrem gute Media-Buyer hat und ein paar Grafiker hat, die halt quasi gute Grafiken machen können. Bei dir sieht man das oder bei euch sieht man das ja, dass ihr auch Eigenvermarktungen übernimmt mit Büchern und Co. Und immer und immer wieder auch was Neues versucht zu machen. Und wenn ich mir eure Ads bei Instagram und Co., also eure Agentur-Ads, wo ihr eure Agentur pitcht, allein wenn man da reingeht und dann halt auch quasi diese, ich nenne es mal diese Short-Audits sieht, wo ihr dann quasi den Shop mal kurz auseinandernehmt und sagt, warum das dann funktioniert hat und so weiter. Es ist so plausibel und so einfach und da gibt es draußen noch so ein paar Agenturen, die echt einen guten Job machen, aber ich glaube, dass diese Agenturen sterben werden, die ja genau das nicht machen, die genau da reingehen und sagen, ja, hat doch schon immer so funktioniert. Und ich sag's dir, da draußen 9 von 10 Agenturen sind immer noch in dem Mindset, das hat ja, weil sie langfristige Verträge haben, die Shops meistens nicht kündigen wollen, weil sie sich weigern, weil sie sagen, wow, viel zu komplex und weil funktioniert doch halbwegs. Das ist so ein ganz komischer Wisch mittlerweile, aber das wird sich von alleine erledigen.
Es sukzessive. Ist so. In den nächsten 2 Jahren massensterbende Agenturen.
Natürlicher Auslese, das wird es immer sein. Dann wird es von mir aus heißen, das liegt an AI und Algo, das liegt gar nicht da dran, weil es ist Schwachsinn. Ja. Der Markt verändert sich halt. Das iOS-Update war hart für alle, aber das war lang nicht das aus? Es sind so viele. Unsere Brand ist nur entstanden während des iOS-Updates. Ich könnte jetzt sagen, wir haben es nie geschafft, wenn wir es ja geschafft hätten, wir hätten es nie geschafft wegen dem iOS-Update. Heute interessiert uns das iOS-Update doch gar nicht. Also klar, das ist besser, wenn es nie gekommen wäre, bestimmt. Aber hätte sich dann mein Mindset so geändert, dass ich dann in Funnels denke, dass ich dann über Approaches denke, wäre ich dann vielleicht doch lieber noch, wenn das Ganze nicht gewesen wäre, dass ich doch mehr in Zielgruppen noch denken würde und sage, hey, wir müssen einen Media Buyer, ne, wir müssen eine geile Zielgruppe targetieren, die vielleicht nur 3000 Personen groß ist, aber die kriegen wir alle und so weiter. Das ist ja die andere Richtung. Das heißt, dann wäre das alles, was uns gehebelt hat, nie entstanden, weil das Wissen nie da gewesen wäre. Also ich glaube immer so, diese Ausrede zu finden oder zu suchen und dann auch zu finden in irgendeinem Thema, was halt passiert ist da draußen. Jetzt das ist Health-Update bei Meta, wir haben die Scheißwarnung auch schon bekommen. Ja. Natürlich ist mein Herz in die Hose gerutscht. Natürlich habe ich gesagt, ey, fuck it, Alter, das war's mit Meta, so nach dem Motto. Hat wer sehr emotional drauf reagiert, mit einem geredet, die machen über 100 Millionen Umsatz, ein krass großer Shop und so weiter, sehr unbekannt, mal Nahrungsergänzungsmittel und sind aber halt null präsent, aber sind halt riesengroß. Und dann habe ich mit ihm drüber geredet und dann hat er gesagt, ja, das wird wieder eine Chance für uns sein. Glaub mir, die ganzen Kleinen kriegen es halt hin. Sterben dir weg, werden Metas Budget rausziehen und Flo, wir werden eine Möglichkeit finden, wie wir da draus wieder was Geiles Neues machen können. Und da hocke ich dann da und denke mir noch so, ey scheiße Mann, was ein Mindset, der Typ hat keine Angst davor, null. Ja. Der hat eine 100 Mio Company, ultra viele Mitarbeiter. Ja. Ich hätte riesen Sorge, der ist von Meta und Google unfassbar abhängig. Und statt dass er sagt irgendwie, scheiße Mann, ich kann nachts schon seit 3 Wochen nicht mehr schlafen, sagt er, ach wenn es kommt. Wird immer geregelt. Gibt eine Chance. Weißt du, wie viele Leute wegsterben, weil sie es nicht hinkriegen?
Ganz genau.
Ich finde den Weg außenrum wieder, weil da draußen gibt es tausende Brands, die es trotzdem hinkriegen.
Ganz genau. Ja.
Ja,
es ist Flo, ich liebe das Mindset und ich merke, warum wir uns auch so gut verstehen. Ich glaube, wir haben viele, viele ähnliche Eigenschaften.
Ja, du bist halt Marketer durch und durch. Du bist nicht ein Vertriebler. Also klar, du bist Vertriebler, wie du sagst.
Ich kann verkaufen, ja.
Ja, aber du bist Marketer. Du bist wirklich, mit dir kann man auf Augenhöhe über... Auf LinkedIn haben wir kurz geschrieben, falls das war es, glaube
ich,
du, oder?
Also, es war ich selber.
Ja, okay, gut.
Ich schreibe alles selber.
Ja, ja, okay, auf LinkedIn haben wir geschrieben auf jeden Fall. Und dann hast du gesagt, was ist gerade dein Painpoint? Da habe ich gesagt, oh, will er jetzt pitchen oder was? Habe ich mir gedacht. Dann schreibe ich kurz, ja, dann habe ich gedacht, so, dann schreibe ich halt zurück. Ja, das Creative-Thema ist gerade bei uns ein Riesenthema. Alter Verwalter, du hast mir in 10 Minuten irgendeinen Loom ausgepackt, wo du scheinbar schon mal ausgenommen hast oder irgendwo, wo du es gesehen hast.
Das ist intern, das ist ein Trainingsvideo.
Ja, und dann hast du mir das geschickt. Ich speichere mir so Dinge bei LinkedIn dann ab, pack das bei mir in Slack an meinen eigenen Namen, mach dann eine Erinnerung draus, und wenn ich im Gym oder sowas bin, ich bin ja fast jeden Tag im Gym, dann habe ich da Zeit für sowas reinzuziehen, habe mir das reingezogen. Also wenn du jetzt bei mir in Slack guckst, den Videolink reingibst, siehst du, dass an den strategischen Performance-Marketer bei uns dein Video angekommen ist und gesagt habe, scheiße Mann, der Typ hat in 10 Minuten eine gute Antwort geliefert, lass uns da mal tiefer reingehen. Aber das ist der Unterschied.
Ich sag dir, was mein Mindset war. Mein Mindset war, warum soll ich dir jetzt was verkaufen? Du bist ja auch auf einem guten Level. Du machst ja vieles richtig. Und ich finde, du machst es auch perfekt, wie du es machst. Gibt dir keinen Sinn, dass ich dir jetzt irgendwas verkaufe, was du nicht brauchst oder so. Mein Mindset ist auch, und das habe ich seit 2018, und ich sag dir auch kurz, wie es sich bei mir geändert hat. Seit 2018 habe ich das Mindset give value. Helf den Leuten einfach. Weil mein Knackpunkt, mein Learning war, sorry, dass ich dich jetzt hier unterbreche, du haust da Nuggets raus vom anderen Stern. Mein Learning war 2018, wo ich mit meinem Podcast gestartet habe. Ich war am Anfang, habe ich meine Folgen so gemacht, sehr oberflächlich. Immer so angeteasert und wenn du mehr willst, buch dir einen Call, dass ich dir was verkaufen kann. So war früher. Yeah. Irgendwann kam eine Bewertung, so eine, ich glaube, eine 3-Sterne-Bewertung. Ja, der Typ hat schon irgendwie Ahnung, man merkt das, aber der will immer nur anteasern und am Ende was verkaufen. Ich dachte mir so, das ist doch irgendwie behindert, das ist doch irgendwie scheiße. Was habe ich dann gemacht? Ich habe dann einfach aufgehört damit und habe einfach Value for free rausgehauen. Yeah. Und es kam 10x zurück.
Ja.
In Form dann auch von Kunden und alles.
Das war Vorleistung.
Ich bin einfach in Vorleistung. Ich habe einfach Value gegeben. Und deswegen habe ich auch 2 Bücher geschrieben und mache Webinare und alles, was dazu gehört.
Du hast einen Arsch voll Geld. Ich weiß, was du allein das letzte Mal in dein letztes Buch rein investiert
hast. Alter, es war 1/4 Million Launch, alles zusammen. Also das war ein fettes Ding.
Ja.
Kam zum Glück mehrfach zurück.
Aber ist ja egal.
Aber ist ja egal.
Bist du voll in diese Leistung gegangen. Hast du gesagt, ich rock.
Und ich weiß halt, dass wenn man das zweite Buch liest, da steht alles drin, was ich halt so weiß. Und wenn man das einfach nur konsequent umsetzen würde.
Es gibt da draußen YouTube-Tutorials für gewisse Themen, für gewisse Channels und so weiter. Wenn du das wirklich Schritt für Schritt befolgst, kannst du mit dem Tutorial alleine locker 100-150k Adspend unterbekommen, profitabel, indem du es einfach nur durchziehst. Das ist so krass. Kostenlos. Free. Da ist unten drunter zwar ein Link, book a call, ne? Aber es ist free Content, Alter.
Ja.
Und dann poste was meine Insta-Story und dann schreiben mir so ein paar Dudes, also jetzt nicht negativ gemeint, aber schreiben so ein paar Dudes, wie krass ist das denn? Kannst du mir jemand empfehlen, der das für uns umsetzt?
Ja.
Junge, ernsthaft jetzt? Also zwei Sachen. Da steht Book a Call. Dann gib dem Typ, wenn du eh jemand engagierst, gib dem Typ die Ehre, der das Tutorial for free rausgehauen hat. Wenigstens so weit. Und wenn du keinen Bock da drauf hast, dann mach selber. Aber ich bitte dich darum, frag mich schon nicht, wen würdest du mir jetzt empfehlen? Mittlerweile bringe ich fast immer nur die Ausrede, obwohl es nicht bei allen Channels bei uns so ist. Wir haben ein In-House-Team, ich kann dir keinen mehr empfehlen. Ja. Weil es mir einfach auf den Sack geht, Alter.
Ja, verständlich.
Was soll das denn, Mann? Schick ein Buch, war ein Buch, ein Insta-Story, was für ein Buch ist das? Ich schicke das zurück. Drei Wochen später habe ich irgendein anderes Buch, wo ich gerade lese, mache ich irgendwie von guten Passus oder ein Quote oder sowas, packe ich wieder was, eine Story. Was ist das für ein Buch? Schicke ich zurück und so weiter. Und denke mir nur so, hoffentlich kaufen sie es sich auch, weil das ist für mich Arbeit. Ne? Ich gehe auf Amazon, suche den scheiß Link raus, schicke das Ding da rein oder mache nochmal ein Bild von oben. Selbst 2 Minuten oder 3 Minuten, die Konversation könnte ich mir sparen, wenn ich wüsste, dass er das nicht umsetzt oder das kauft, bin ich raus damit, weil es mich nur nervt eigentlich. Ja. Aber ich bin viel zu nett bei so Sachen. Weil ich mir immer denke, irgendeiner hat mir auch immer geholfen. Immer. Ja. So wie jetzt auch du. Du hast mir einfach for free was rübergesendet.
Safe.
Und ich muss zumindest so viel Ehre behalten, dass ich immer noch, solange ich das Business mache zumindest, dass ich, solange ich das Business mache, immer noch Value auch zurückgebe, weil ich habe es von irgendjemand bekommen. Ja. Und ich war dankbar, wie wir noch viel, viel kleiner waren, über alles, was mir zugeworfen wurde. Über jede LinkedIn-Nachricht, die ich jemand geschickt habe, der deutlich größer war und mir einfach geantwortet hat, ja, lass uns doch in den Call springen. Weil heute weiß ich, mein Kalender ist unfassbar dicht. Wir gehen hier aus dem Dings raus, haben das jetzt 1,5 Stunden gemacht. Wahrscheinlich habe ich um die 20, 30 E-Mails, auch viele WhatsApp. Ich muss erstmal wieder 1/2 Stunde das Zeug aufarbeiten. Das heißt, 1 Stunde verloren, weil ich dem Podcast Value geben will und dir Value geben will,
danke,
weil
man es gut versteht.
Ja, aber danke auch, dass du mich einlädst. Deine Zeit ist genauso kostbar, 1:1. Und seine Zeit ist genauso kostbar. Und von daher, dann nehme ich das ja gerne in Kauf. Aber weißt du, da gab es Leute, die haben halt einfach gesagt, ja, ich gehe mit dir 1 Stunde in den Call. Und die waren genauso dicht und noch dichter zu dem Zeitpunkt und haben es trotzdem gemacht. Und ich war da gehockt und habe das damals noch gar nicht gecheckt. Ich habe gedacht, als wäre der jetzt so dicht, dass er mir nicht 1 Stunde geben kann. Nein, fuck it, Alter. Wenn ich heute ihm 1 Stunde gebe, ey, dann hat das viel zu bedeuten, weil es ist ja auch meine Zeit, wofür anderes flöten geht. In der Regel geht was flöten? Die private Zeit, nichts anderes.
Ja.
Weil alles hinten ran gemacht wird.
Ja.
Aber gehört dazu. Ich glaube, wir sollten in der Bubble auch noch wenigstens so viel Ehre haben, dass wir uns noch Value geben und ich hoffe, dass er halt nicht zu sehr ausgenutzt wird.
Sehe ich auch so.
Es gibt genügend da draußen, die beispielsweise den Podcast hier hören werden. Props gehen an Wettbewerber hier raus, die werden das hören, werden wieder sagen, was für ein Spacke hockt da. Am Schluss wollen sie genau das umsetzen, was ich heute wieder gesagt habe. Wenn ich jetzt noch 3 Bücher getroppt hätte, hätten sie die Bücher wahrscheinlich auch noch gekauft. Und wenn ich noch 3 Top Advertorial Funnels von irgendwelchen Konkurrenten quasi gezeigt hätte, hätten sie die auch noch kopiert, weil die Leute gibt es da draußen. Und ich denke mir immer noch so, weißt du, ihr seid nichts. Ihr seid Copycats, ihr seid niemand. Und es ist leider so. Und die gibt es da draußen, glaubt mir, die folgen mir. Es gibt teilweise Leute, die haben mir schon auf LinkedIn geschrieben von Geschäftsführern, von anderen Brands, die mir nicht mal folgen, dass sie mich scheiße finden und so weiter. Also wirklich, sowas verletzt mich dann auch so, weil ich bin ja, du kennst mich so, ne?
Klar,
also ich bin super hilfsbereiter Typ,
super netter,
und selbst Wettbewerber sind für mich immer noch okay, Alter. Es ist wirklich okay, weil ich habe mir auch, Manuka-Honig habe ich nicht erfunden. Ich habe ein Anti-Aging-Serum nicht erfunden, versteht ihr? Ne? Und da gibt es so Leute, die sind so, da rege ich mich so tierisch drüber auf. Und das Schlimme ist, ich hatte eine Masterclass mit Tabula auf der OMR mit irgendwie 150 Leute, war mega cool, war super aufgeregt. Und danach, ich habe mir die Liste geben lassen, wer alles da war, angemeldet hat und da waren da halt Konkurrenzfirmen drin und es sind Leute vorgekommen, haben mit mir den Personal Talk geführt auf Augenhöhe, was denen ihr Learnings war, was sagen wir. Ich habe dem Tabula Ansprechpartner, der das alles arrangiert hat, habe ich gesagt, hey, ich würde gerne von der Brand die 2 Leute, die waren ja angemeldet, auch mal einfach mal quatschen, einfach halt, weil ich finde es geistkrank, was die schon alles gerockt haben. Ja. Ich kenne die sehr, sehr lange schon von den Ads her und so.
Ja, ja.
Habe ich gesagt, ey, du hast noch nicht fertig gesprochen, waren die draußen. Das heißt, die haben zu Value hier rausgezogen, die Wichser, Alter, und sind einfach gegangen. Und ich dachte mir so, wir können es doch unterhalten und davon gibt es viele da draußen. Ganz, ganz viele.
Glaubst du an Karma?
Ja.
Ja, ich auch.
Und es wird auch immer treffen.
Ja.
Es wird treffen.
Das hat sich
und selbst wenn es bei uns mal wieder ganz runter geht und der Amazon-Account gesperrt ist, ich wieder völlig niedergeschmettert bin, glaube ich trotzdem daran, wir kommen zurück und Karma schlägt zu bei den Leuten, die dich kopieren, die dich genauso behandeln, die dich dumm anmachen, die dich öffentlich dumm anmachen und so weiter. Und ich denke mir immer wieder, ist er kleiner als ich, tut mir echt leid. Also nicht von der Größe, von dem Umsatz her, sondern als Person ist er kleiner als ich, als Person. Ich gebe Value, du gibst Value, ich habe, glaube ich, in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis, Startup-Kreis und so weiter, 95% sind alles Leute, die Value geben. Ich habe mit anderen Leuten gar nichts mehr zu tun und habe mich da auch echt abgeschottet mittlerweile. Wenn ich dann irgendwo gesagt habe, hey, ich kann dir helfen, bla, hau mal raus und dann gibt es so einen Talk darüber und dann höre ich, ey, ja, ich melde mich nochmal, ich bin jetzt erstmal eine Woche auf Malle und so weiter und denke mir, du bist gerade mitten in Gründung, hast mich ausgefragt, wie, was du machen sollst. Und jetzt gehst du eine Woche nach Malle, sei dir gegönnt, also ne, jeder soll Urlaub machen. Und aber du sagst mir, du kannst dich erst danach wieder melden per WhatsApp bei mir nach Malle. Wow, Alter, hast du eine Relevanz. Du machst eine Woche, du brauchst eine Woche, weil du im Urlaub bist und kannst mir in der Woche in dem Urlaub nett antworten, obwohl ich dir Value gerade gegeben habe. Danach kam er zurück, hey yo, bin wieder da und hab mir, ich mach dir jetzt mal eine Memo. Dann kam so eine 3,5-4 Minuten Memo. Ich nie abgehört. Es tut mir leid. Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich sowas nicht abhöre. Da bin ich raus.
Ja.
Da bin ich raus, Alter. Du hast mir eine Woche lang, hast du gesagt, du hast keine Zeit, weil du bist in Malle. Urlaub, wenn ich Urlaub habe, habe ich 5-mal so viel Zeit. Verstehst du? Das sind die Momente, die mich abfangen dann.
Ja.
Und da versuche ich meinen Kreis immer kleiner zu halten. Deswegen habe ich kaum noch irgendwie Zeit für irgendwelche Dinge und deswegen konzentriere ich mich aufs Business. Aber wenn es dann eine Value-Person gibt, wie du, die auf Augenhöhe hier agiert und geil ist und cool unterwegs ist, dann bin ich froh. Und du hast schon Value mir gegeben, dann waren wir noch 3-mal so klein. Verstehst du, wie ich meine? Und trotzdem hast du Value gegeben. Und du hast mir bis heute nie eine Dienstleistung verkauft. Nicht ein einziges Mal.
Ja, ja.
Da für hast was du recht. Auch?
Ja, ich hast du nicht? Machst es ja wunderbar. Also.
Du hast mir sogar Bücher zugeschickt. Hast gesagt gehabt, hey, hast du Bock zu lesen? Habe ich gesagt, Alter, finde ich geil. Das ist anderes Level.
Ja. Feier ich hart. Mau, was für eine krasse Folge.
Ja, Mann. Also ich glaube, wir könnten stundenlang reden.
Wir könnten noch ewig weiterlabern. Vielleicht noch, ich weiß, du hast einen Anschlusstermin. Ja. Business erfolgreich skalieren, du hast gesagt, dieses Jahr 30 Millionen wird geknackt.
Das kriegen wir hin.
Vielleicht noch ein bisschen mehr, wer weiß, ich drücke dir die Daumen. Nächsten Produkte in Pipeline bis nächstes halbe Jahr. Also nächstes und dann halbe Jahr ist schon geplant, also alles geil. Wie ist es privat? Du hast die Bi, ihr macht alles zu zweit, Partners in Crime, ihr seid verheiratet.
Ja.
Ihr wart letztens auf einem richtig krassen Urlaub.
Das haben wir uns gegönnt, ja.
Habe ich alles verfolgt und es ist auch ein Traum für mich, dahin zu gehen. Deswegen muss man gerne nach dem Podcast auch sagen, wie es da so war.
Das wird klappen.
Wie fühlt sich das alles an, dieser Raketenstart im Business? Das waren jetzt ein bisschen mehr als, oder wahrscheinlich so um die 4 Jahre von 0 auf 30 Millionen.
Ja.
Krasser Erfolg und dann auch noch Privatleben. Wie lebt sich so aus deiner Perspektive? Du bist ja ein Vollhustler, ja, aber Privatleben, wie?
Anstrengend.
Gibt es das überhaupt noch?
Ja, doch. Wir machen ja viel Sport zusammen. Auch Urlaub und so ist ja dann auch, auch ein bisschen Off-Time, auch wenn da natürlich trotzdem gearbeitet wird. Aber
anstrengend.
Das ist viel. Es ist manchmal zu viel.
Mhm.
Oftmals muss man sich bremsen. Ich glaube nicht an das Modell Burnout, also klar, es gibt Menschen mit Burnout, daran glaube ich, das ist klar, logisch, aber ich glaube nicht an das Modell, weil viele denken, oh, du musst aufpassen, dass du einen Burnout kriegst. Ich glaube einfach, da bin ich meilenweit entfernt, also auch wenn ich viel arbeite, ich glaube, mit viel Arbeit ist gleich Burnout, die Formel stimmt nicht. Das kann auch wenig Arbeit sein mit Burnout, kommt immer darauf an, wie du als Mensch was wahrnimmst, was passiert, kann trotzdem passieren natürlich, und aber ich glaube halt daran, dass wenn wir nicht so viel gehustelt hätten in den letzten 4 Jahre, wären wir, ich glaube, dass Beatrop gar nicht mehr da wäre oder es wäre halt einfach nur ein Side-Business, was halt irgendwie mitläuft. Das ist halt, du musst halt irgendwo, du musst ja irgendwo zurücktreten, das ist dann privat, für das gehst du woanders all in, dann gehst du da tiefer rein. Ich bin froh, dass ich mit meinem Partner machen kann, weil sonst, glaube ich, würde eine Beziehung nicht funktionieren bei dem Workload. Das ist unmöglich, glaube ich wirklich, dass es unmöglich ist. Ich bin oftmals nicht anwesend, Kopf einfach im Business, hock am Handy. Da viele denken vielleicht, ich scroll durch Insta, eigentlich mache ich bloß E-Mails oder irgendeinen anderen Scheiß. Und ich bin froh, dass ich eine Person habe, die ich über alles liebe, die mir Kraft gibt, die alles für mich ist. So. Und ich bin froh, dass sie das teilt, was wir gemeinsam hier geschaffen haben. Weil wenn sie dann nur ein Mitarbeiter wäre, dann wäre es auch wieder ein Problem.
Mhm.
Sie ist Mitgesellschafter, Augenhöhe, selber Anteilsstruktur, selbe Struktur auch als der Private Equity eingestiegen ist, selbe Struktur als Jude Williams eingestiegen ist, alles auf Augenhöhe, alles gemeinsam geteilt, das Leid genauso wie die Freude, und ohne das wird es nicht funktionieren. Ich glaube trotzdem, dass man einen Partner braucht, der etwas weniger übertrieben arbeitet, und das ist sie. Sie kann abschalten mal ab einem gewissen Punkt, und das zeigt sie mir dann auch deutlich, dass ich runterkommen kann und muss. Und dass es manchmal auch mal abends um 20 Uhr nicht nochmal dann irgendwas durchgekaut werden muss, was vielleicht nicht so positiv war am Tag über, dass es auch am nächsten Tag reicht, das muss man lernen. Da bin ich drauf und dran, dass ich es lerne immer mehr. Aber du brauchst auch eine Person, was irgendwie so ein bisschen dein bester Freund ist, weil man ja doch schon sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringt. Mhm. Und du brauchst im Business eine strikte Trennung in den Arbeitsweisen, sodass man halt auch sagen kann, klipp und klar, sie ist für das zuständig, ich für das. Und natürlich haben wir gemeinsame Themen und alles wird ihnen gemeinsam auch irgendwie beschlossen, aber jeder hat trotzdem seinen eigenen Space und auch privaten eigenen Space. Das heißt nicht, dass man alle Freunde gemeinsam haben muss, sondern sie hat ihre beste Freundin, mit der sie dann auch mal in Urlaub jetzt gehen will und whatever. Dann kann ich jetzt sagen, nee, wir haben doch schon keine Zeit, jetzt will ich in Urlaub. Das finde ich falsch beanspruchend, das ist dann nicht fair. Auf der anderen Seite wird sie mir den Freiraum auch immer geben, dass ich das alles machen kann. Das ist auch sehr wichtig, aber wir haben eh kaum Zeit dafür. Aber dass man auch so einen gemeinsamen Dream dann hat, wie das mit Bora Bora, wo wir jetzt waren, dass wir gesagt haben, wenn gewisse Ereignisse eintreffen in unserer Company, dann nehmen wir uns das Recht raus, 2,5 Wochen, knapp 3 Wochen, uns rauszunehmen. Wir haben viel dafür vorbereitet und viel getan und trotzdem sehr viel schiefgelaufen während des Urlaubs, weil es normal ist in einer Company, die noch relativ klein ist von Persona her. Und aber trotzdem auch zusammen das dann zu erleben, zusammen dann das erste Mal richtig Business zu fliegen, das erste Mal in einem Urlaubsort anzukommen mit irgendwie knapp 30 Stunden Anreise und fertig da zu hocken und einfach alles gemeinsam zu machen, auch wenn das Business immer relevant ist. Ich finde das wichtig. Ich habe gestern beim anderen Podcast habe ich gesagt gehabt, was ist die Alternative, wenn du einen Partner hast, der nett mit dir arbeitet und du vielleicht einen normalen Job hast, 9-to-5, beidseitig. Man kommt abends heim zusammen, geht morgens raus, gibt sich einen Kuss, ciao, schreibt vielleicht über den Tag ab und zu mal 2, 3 WhatsApp, machen wir trotzdem, obwohl wir 2 Büros nebeneinander sind, und dann kommst du nach Hause und der andere Partner kommt nach Hause und dann wird gequatscht über den Tag. Dann redet die Person über ihren Job, was am Tag so ein bisschen war, weil was gibt es schon für ein Thema heute? Wir waren auf der Arbeit. Und der andere sagt, was war bei mir? Oh, die Sekretärin war voll die Bitch, war voll blöd. Der andere sagt dann, hey, mein Chef ist ein Arschloch, bla bla bla. Oder es war alles toll, wir haben heute Chaka-Umsatz gemacht, ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen, keine Ahnung. Das sind ja die Gesprächsthemen. Und dann geht man noch ins Gym und dann ist Feierabend. Dann gehst du ins Bett und schläfst. So, jetzt, natürlich ist das auch alles toll, ne? Und meine Eltern haben auch nicht zusammengearbeitet und das hat funktioniert, ne? Aber ich denke mir halt so, ja, die Gesprächsthemen sind ja trotzdem fast wie Arbeit. Und warum sagt man dann immer, wir reden ja nur über die Arbeit? Also, meine Frau sagt das jetzt häufig zu mir, aber sagt manchmal, wir haben ja gar keine anderen Themen, gerade wie Arbeit. Und dann sage ich, ja, aber es ist ja unsere Arbeit und wer jeder in seinem Job, dann wird man auch über die Arbeit reden. Wow, geil, Alter. Ich denke mir halt immer so, das ist doch nett, das ist doch. Es ist doch was Wundervolles und viele nach außen, dritte Parteien verstehen, ihr arbeitet zusammen, ihr geht zusammen zum Sport, ihr habt dieselben Hobbys, ihr habt teilweise dieselbe Freunde, ihr macht zusammen fast immer nur Urlaub. Ja, weil es unser fucking Leben ist.
Ja, ist doch
und
mega.
Und du kannst auch dein Leben leben, wie du es willst, wenn dein Leben da drin besteht, dass du halt nur 6 Stunden am Tag arbeiten musst, weil du Lust darauf hast und sagst, du willst mehr Off-Zeit haben und im Urlaub nervt dich halt kein Chef und kein Kunde und kein gar nichts, dann ist das für mich nachvollziehbar. Aus der Perspektive, dass dir das gefällt, aber es ist halt nachvollziehbar für das, was ich für meine Zukunft möchte. Ganz einfache Sache.
Ja.
Und das muss man akzeptieren. Das Privatleben leidet oft unter dem Business, aber es würde, wenn wir nicht das Business hätten, unter irgendwas anderem leiden.
Ja.
Kannst mir jetzt sagen, dass jede Beziehung immer tschakka toll ist und so weiter. Das geht gar nicht. Es gibt andere Belastungsgrenzen.
So ist es. Ich finde es beachtlich, wie ihr das meistert. Ich habe nicht die gleiche Konstellation wie ihr. Ähnliche Konstellation, aber jetzt nicht so, wie ihr das Business führt mit meiner Partnerin. Aber sehr, sehr ähnliches Mindset.
Ja. Aber ihr redet auch viel über Arbeit, oder?
Eigentlich die ganze Zeit, ja.
Und ist schlimm?
Nö, gar nicht.
Aber warum denn auch? Das ist ja auch das Schlimmste. Das ist doch wie ein Hobby.
Weil es ist ihre Passion, es ist meine Passion also. Und das ergänzt sich und ist doch perfekt.
Ich weiß gar nicht, warum man das immer auch, wie nennt man das, stigmatisieren? Irgendwie ja. So in diesem, es muss so sein und so muss es sein, weil das war halt schon immer so und unsere Eltern haben es so vorgemacht, dass es so sein muss. Nee, Mann, ja. Die Welt hat sich geändert.
So ist es.
Und das ist auch okay.
So
und es ist okay, dass auch Leute nur angestellt sind. Ist auch vollkommen legitim.
Vollkommen.
Ich liebe meine Mitarbeiter. Und ich brauche sie. Wenn die alle selbstständig wären, hätte ich ein fucking Problem.
Ja, voll.
Also es ist doch wunderbar. Und wenn jemand das sagt, er will selbstständig werden, werde ich ihn supporten. Wie mein damaliger Chef mir alles an die Hand gegeben hat, dass ich heute da stehen kann, wo ich stehe.
Ja.
Weil er hat gesagt, aus dir wird was. Und er hat mich geglaubt.
Mega. Und er hatte recht.
Hat er recht?
Das ist geil. Also
von daher,
auch nochmal von meiner Seite her ganz großen Respekt, was ihr aufgebaut habt.
Gebe ich gerne zurück.
Grüß mir die Bi.
Ja, die sehe ich gleich wieder.
Irgendwann werde ich sie auch mal persönlich kennenlernen.
Wir müssen öfters in München, das kriegen wir hin.
Und wenn ich mal nach Mannheim.
Das wäre natürlich auch schön.
Ich bin nächste Woche in Mannheim bei Johannes.
Krass.
Der hat mich eingeladen.
Ja, schreib's mir nochmal.
Donnerstag.
Wenn wir Donnerstag ist Feiertag bei uns in Baden-Württemberg.
Ah, wirklich?
Ja, also normal, wir arbeiten zwar auch an Feiertagen und so weiter, aber wir sind in der Tat, ausnahmsweise im Europapark haben wir uns gegönnt.
Einen Tag auch sehr geil. Ja. Ich schreib dir trotzdem.
Schreib mir trotzdem.
Anyway, mega, mega geil. Was mich jetzt noch abschließend interessiert, was sind die big, bold moves für die nächsten 2, 3 Jahre? Kannst du da irgendwas teilen von B-Drop?
Wir werden in den nächsten 3 Jahren ist unser größtes Goal 100 Millionen Umsatz pro Jahr.
Geil.
Das wäre das, was wir uns wünschen, wo wir drauf hinarbeiten. wir wollen die Drogerie rocken.
Ja.
Und ich hätte gerne in den nächsten 3 Jahren ein Land, keine Ahnung, Italien, Spanien, skandinavische Länder, irgendwas würde ich gerne rocken auf dem Niveau wie Deutschland irgendwie, also auf die Größe
als bezogen.
Als weiterer Channel. Ja. Das wäre so nächsten 2-3 Jahre so mein Goal. Und ich hätte gern wirklich eine funktionierende Company, die auch mal, wenn ich hier eine Stunde quatsche, nicht mein Leben untergeht. Das liegt nicht an meinen Mitarbeitern, das liegt daran, weil wir jetzt gerade erst in den Aufbau der Mitarbeiter und den Zugehörigkeiten quasi gehen. Aber das wäre schon mein Goal, auch mal einfach dahingehend sowas abzuschalten, sodass ich so ein Podcast wie das hier nochmal ein Stück mehr genießen kann, weil ich schon mit den Gedanken vom ersten Moment an bis jetzt quasi eigentlich schon beim Abarbeiten meiner To-Dos noch bin, weil einfach doch sehr viel wieder aktuell ist.
Ja.
Und das würde ich, das ist etwas, das ist keine schöne Belastung, dass die immer in dir drin so ein bisschen schlummert. Am Wochenende ist es weniger, weil da die Welt ein bisschen schläft, aber unter der Woche ist das schon belastend, dass man immer und immer wieder so ein bisschen dieses im Hinterkopf hat, ey, ne, kann jetzt nicht.
Denkt ihr drüber nach, Manager zu hiren, wenn ihr noch keinen habt?
Ja, einen COO hätten wir gerne.
Ja.
Ich glaube, da beginnen wir jetzt auch demnächst. Da werden wir gucken, was im Netzwerk auch da ist, weil wir glauben, dass so ein COO auch aus dem Netzwerk heraus entstehen kann.
Safe.
Das muss nicht jemand sein, wo man unbedingt abwirbt oder sowas. Das müssen wir mal gucken. Aber COO, glaube ich, das wäre so eine sehr strategische Rolle, die viel auch Operatives mit begleitet, aber jetzt nicht zu tief im Marketing und Co. sind, sondern wirklich Operatives, Culture Fit, HR-Themen und so weiter. Weil ich auch so ein bisschen die Buchhaltung mitsteuern kann und so weiter. Das wäre ein geiler Fit von uns, ein COO, also wirklich jemand, der vielleicht incentiviert ist mit irgendwelchen ESOP-Shares und so weiter, könnte ich mir vollkommen vorstellen, der auch in einer Exit-Komponente mit profitieren könnte. Also wirklich jemand, der Bock hat, das Ding groß, groß zu machen. Wir sind gerade dabei, eine Head-of-Riege quasi aufzubauen, Head-of-Performance, Head-of-Creative-Design. Das sind so Themen, wo wir, glaube ich, wirklich denken, die B will immer mehr in das Thema CBO, also ein Chief Brand Officer, also eher in das Thema. Ich würde viel, viel mehr in das CMO-Thema mit Direct Reports zu den Head-Offs. Das wäre so mein Traum. Aber dafür brauchst du halt sowas wie ein COO, CFO, irgendwas, was halt diese ganzen Themen außenrum, die halt auch noch sehr, sehr viel sind, einfach mitmanagt. Und hätten wir so einen COO, könnte ich mir vorstellen, dass ich die Hälfte meines Tages freischaufen könnte für noch mehr CMO-Themen. Ja. Und da gehe ich halt eigentlich deutlich mehr auf. Aber es ist halt ein Wachstumsthema. Und wir glauben halt, deswegen sind wir auch noch so klein vom Team her, wir glauben dran, dass der Culture-Fit halt extrem gut sein muss. Weil wenn der nicht da ist, wir haben so viele Leute auch schon gehabt, die wo nicht so gewiped haben, wo wir auch gehen lassen, wo wir gesagt haben, das funktioniert nicht, die müssen wir gehen lassen, die müssen wir wieder, ich nenne es mal rauswerfen, das ist immer sehr auf Augenhöhe bei uns, dass es nicht so passt, das merkt die Person dann auch selbst. Unser Team, wenn du ins Office zu uns mal kommst, du wirst merken, dass da, gibt es auch mal Differenzen und Co., aber dass das ein sehr eingespieltes und ein sehr krasses Team ist. Also wenn ich hier 2 Tage in München bin, mache ich mir keine Sorgen, wenn jemand im Office gerade hockt oder wenn das 10 Leute im Office hocken, dass sie jetzt irgendwie alle Switch zocken auf dem TV, sondern ich weiß, die arbeiten und die machen ihr Kram und dieses Vertrauen, das geht über den Culture Fit extrem. Wir glauben da einfach ganz, ganz stark dran und auf der COO oder CFO-Ebene muss der noch mehr fitten, weil der hat ja dann auch die Personen unter sich, die er mit zu leiten hat. Und das wird die Company auch nochmal ganz anders formen, aber das wird die Company auch ein bisschen von uns in die Unabhängigkeit bringen lassen. Ein Stückchen, weil jemand Externes plötzlich reinkommt. Und da freue ich mich wirklich drauf. So eine Person, aber die muss viben, die muss richtig einen Drive haben, egal ob jung oder alles, mehr komplett Latte, aber die muss einen Drive haben, die muss Bock auf das Thema haben.
Dann habe ich tatsächlich wieder das nächste Value-Thema, wo ich dich mal supporten kann. Wir haben eine Management-Ebene und ich bin so oft auf die Schnauze gefallen mit Head-Off-Ebene.
Ja.
Seit 3 Jahren immer wieder Pain.
Oh Gott.
Und wir haben einen General Manager, also eigentlich diese Rolle, die du jetzt gerade suchst, COO, hat mein Leben zum sehr Positiven verändert. Ich bin nicht 100% raus aus dem Operativen, auf gar keinen Fall.
Ja.
Aber es ist schon eine sehr, sehr starke Firewall.
Geil.
Und da kann ich dir gerne mal meine Learnings teilen, weil ich habe viele Fehler gemacht.
Dann checken wir nochmal dazu ein.
Das war
unbedingt.
Okay. Geil, mega. Flo, was für ein Brett, was für eine Podcast-Episode. Du hast mich sogar emotional berührt, er war ja kurz sentimental hier. Riesen Respekt, was ihr aufgebaut habt und ich werde euch weiterhin verfolgen.
Dankeschön.
Wie ich das schon die letzten Jahre mache, ich wünsche euch vom Herzen alles Gute. Ganz, ganz viele Grüße an die B, falls sie es irgendwie anschaut oder
sie
anhört.
Sie supportet alles, was ich mache und ich supporte alles, was sie macht.
Rock ist weiter im Teleshopping. Ich bekomme das ja mit, also mega geil.
Sie ist die Beste.
Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke dir.
Dann bis zum nächsten Mal. So, abschließend noch eine wichtige Sache. Wenn du einen Online-Shop hast, egal ob klein oder groß, egal ob du 10.000 Euro im Monat machst 100.000 Euro oder 1 Million im Monat umsetzt. Und du möchtest auf das nächste Level kommen, weißt vielleicht nicht so genau wie. Dir fehlt vielleicht der rote Faden, vielleicht sind deine Meta-Ads nicht profitabel oder skalieren ab einem gewissen Level nicht weiter. Vielleicht fehlt dir auch einfach das Team oder auch die Expertise, weiter zu wachsen. Dann habe ich etwas Besonderes für dich. Für kurze Zeit bieten wir kostenlose Audits an, wo wir deine Situation im Detail anschauen, komplett auf dich eingehen und gucken, was sind bei dir gerade so die Blockaden und was sind vor allen Dingen daraus resultierend die Chancen, um auf deine Ziele zu kommen. Wenn das für dich interessant klingt, dann buch dir einfach einen kostenlosen Strategie-Call bei uns auf www.ecomhouse.com. Du findest den Link auch unten in der Beschreibung. Dort nehmen wir uns eine Stunde für dich Zeit, gucken alles an im Detail und geben dir einen klaren Fahrplan, sodass du auf deine Wachstumsziele kommst. Wir sehen uns.